willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Dann heiße ich euch alle herzlich willkommen im Namen der Seebrücke. Und ich möchte nur ganz kurz was zur Seebrücke sagen. Und zwar ist die Seebrücke eine internationale Bewegung mit verschiedenen zivilen Akteurinnen und Bündnissen. Und die Seebrücke gibt es, glaube ich, seit Mitte letzten Jahres. Und Seebrücke allgemein hat Forderungen. Und zwar möchten wir sichere Häfen haben, sichere Fluchtwege. Wir wollen nicht, dass die Seenotrettung weiter kriminalisiert wird. Wir möchten gerne, dass Menschen oder Kommunen und Städte, die bereit sind, mehr Geflüchtete, als der Schlüssel es vorsieht, also aufnehmen, dass das in den Städten auch gemacht werden darf. Und die Seebrücke Wuppertal, die gibt es jetzt auch seit Mitte letzten Jahres. Wir haben bereits verschiedene Aktionen gemacht. Wir haben ein Benefizkonzert gemacht für Geflüchtete, für die Seenotrettung. Wir haben ein Dine-In gemacht, wir haben eine Demo organisiert und Mahnwachen machen wir.
Unsere Forderungen, die wir haben an die deutsche und europäische Politik, was ist denn eigentlich mit dem Thema Grenzen? Wie können wir uns das vorstellen, wenn es offene Grenzen gibt? Ja oder nein, fordern wir sie? Unter welchen Bedingungen fordern wir offene Grenzen? Und was müssen wir auch in der Hinsicht politisch tun, wo müssen wir Druck ausüben, um die entsprechenden Forderungen, die sich heute Abend hoffentlich hier ableiten, auch an die richtigen Personen richten zu können. Und deswegen freue ich mich sehr, dass die Referenten heute hier sind und unser Moderator. Und ich hoffe auf eine anregende Diskussion und dass wir heute rausgehen können und wissen, ja, das könnte unser Standpunkt sein und so müssen wir demnächst agieren und unsere Forderungen noch lauter stellen.
Der Anlass unserer Diskussionsrunde wird, oder was uns alle verbindet, wird wahrscheinlich das Entsetzen sein, die Unerträglichkeit der Tausenden von Toten seit mindestens 2 Jahrzehnten an den Außengrenzen. Ist ja kein Sterben, was unglücklich passiert, sondern das ist absehbar, es ist kalkuliert, es ist ein Sterben, über das sich die europäische Politik willigend Kauf nimmt.
Seebrücke oder Alarmfon oder verschiedene antirassistische Netzwerke, aber auch die zivile Seenotrettung, die diesem Grauen an den europäischen Grenzen etwas versuchen entgegenzusetzen. Sie können das Grauen lindern. Aber sie können es nicht abschaffen. Und in der Einleitung hier war heute gesagt, zum heutigen Abend war ja angekündigt worden, dass wir zusammen darüber nachdenken, was können wir dem entgegensetzen, was bedeuten Positionen wie offene Grenzen oder keine Grenzen, wo man das immer sehr gut unterscheiden muss, oder was bedeutet ein Recht auf globale Bewegungsfreiheit. An der linken Seite sitzt Arian Schifanasseri, er ist Professor für Sozial- und Migrationspolitik sowie für Rassismusforschung an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt in die Debatte kommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe verstanden, ein ungefähr 10-minütiger Vortrag ist gewünscht. Und es soll ein Streitgespräch werden und irgendwie mit Ihnen und mit der Seebrücke. Und darum gebe ich mir jetzt auch Mühe, dass es das wird. Ich habe mir dazu erstmal 3 Kernaussagen überlegt. Zu den Grenzen vielleicht nachher. Erstmal, so habe ich es jetzt von Dirk Vogelsang nochmal gehört, so war es teilweise auch in der Einladung zu vernehmen. Die Aussage und die Empörung von sozusagen humanistischen Leuten in der Bundesrepublik, in Westeuropa. Europa nimmt die Toten, die Sterbenden, Ertrinkenden billigend in Kauf. Und das ist jetzt der Vorwurf, der an die Europäische Union oder an Europa erhoben wird. Dagegen möchte ich was sagen. Und zwar in Kurzform erstmal als These. Europa, also erstens nicht Europa, sondern die EU, die europäischen Mitgliedstaaten der EU, die Unternehmen und Kapitale der EU tun nicht zu wenig beim Flüchtlingsschutz, sondern die produzieren diese Flüchtlinge. Das ist eine andere Kritik. Das ist nicht die Kritik, ihr schaut weg, ihr lasst sie ertrinken, sondern ihr bringt sie überhaupt erst mal vor. Und um mich weiter anzulegen, soll ja lustig werden, wenn man für sichere Häfen protestiert. Der Grund, warum man dafür protestiert oder eintritt, ist mir klar. Und ich habe überhaupt nichts, um das vorne wegzustellen, gegen das humanistische Engagement der Leute, die das tun, sondern denen gebührt großer Respekt. Aber ich habe jetzt hier den Auftrag, als politische Forderung darüber nachzudenken. Ja, wenn man sich für sichere Häfen einsetzt, für sichere Fluchtwege, dann ist eigentlich alles Wesentliche schon geschehen, ne? Nämlich Menschen, die ihre Existenz verlieren, das als globales Phänomen, was nach offiziellen UN-Zählungen jedes Jahr neue Rekorde hinkriegt. Und dann hat man das gewissermaßen mit anerkannt und sagt, nun gut, das ist nun so, aber dann muss auch irgendwie mit dem Phänomen umgegangen werden. Das sehe ich nicht unbedingt so. Zu dieser ersten These. Europa tut nicht zu wenig beim Flüchtlingsschutz oder nimmt nicht Flüchtlinge billigend in Kauf, sondern es produziert sie. In Kurzform. Es produziert sie, im Übrigen menschenrechtlich einwandfrei, indem die Europäische Union als erstes Mal und Deutschland als Exportweltmeister Waren produziert, in alle Welt verkauft und damit die Ökonomien im Rest der Welt gut zerstört. Ich führe es hier nicht aus, es muss hier kurz bleiben. Wer es in Langform mal die Ausführung, die Beweisführung nochmal durchgehen möchte, dazu habe ich Texte veröffentlicht. Dazu gibt es vor allen Dingen ein Video oder YouTube-Video, was die Fluchtursachen weltweit erklärt. Das heißt, nach Lampedusa ist vor Lampedusa und erklärt eigentlich, warum damals 2015 bis heute steigend immer mehr Menschen ihre Existenz verlieren. Menschenrechtlich einwandfrei, erstens die EU und Deutschland vorneweg als Exportweltmeister. Zweitens, auch völlig im Einklang mit den Menschenrechten auf der Basis von Freiheit, Gleichheit, Eigentum. Deutsche, europäische Unternehmen kaufen sich Fischfanggründe, Bodenschätze, betreiben Landgrabbing, investieren da und dort, wo es sich für ihre Zwecke lohnt, entziehen der örtlichen Bevölkerung damit ihre Subsistenzgrundlage, konkurrieren sie kaputt, produzieren Flüchtlinge. Drittens, auch ökonomisch einwandfrei, menschenrechtlich einwandfrei, ökonomischer Grund. Ja, seit der Entkolonialisierung der Welt, seitdem es auch in Afrika, in Asien souveräne Staaten gibt, die nicht mehr die Kolonien der europäischen Mutterländer sind, gilt in vielen dieser Länder tatsächlich auch dem Prinzip nach die Grund- und Menschenrechte durchaus. Freiheit der Person, Gleichheit, wenn auch ansonsten nichts, dann an Rechten. Und der große Hammer an dieser neuen Rechtsordnung ist, alle Menschen haben zwar das Recht, ihre Interessen verfolgen zu dürfen, dürfen auch glücklich werden, sich entfalten und so weiter und so fort. Und nichts ist dabei gesagt über die Frage, ob sie die Mittel dazu haben. Und diese Mittel liegen vor in einer freiheitlich, menschenrechtlich, mittlerweile universell, global so verfassten Weltordnung in Form von Eigentum. Dieses Eigentum ist den Menschen in der Regel derart entzogen, dass sie nur eine Möglichkeit haben zu überleben, nämlich wenn sie an Geld rankommen. Und am Geld ranzukommen ohne Eigentum ist schwierig, weil in der Marktwirtschaft kann man ja nur an Geld rankommen, indem man was am Markt verkauft. Um was zu verkaufen, also eine Ware auf den Markt zu bringen, braucht man die Mittel, sie herzustellen. Produktionsmittel. Ja, aber auch die sind Eigentum und in der Regel nicht das der Menschen in der sogenannten dritten Welt. Und so haben sie eigentlich wie die Wuppertalerinnen und Wuppertaler auch nur eine Chance, an Geld zu kommen, nämlich über abhängige Beschäftigung. Und da ist ein Grundsatzurteil ja sozusagen nicht von mir, sondern den auch menschenrechtlich frei global agierenden Unternehmen. Sie werden in der dritten Welt eigentlich nicht als Arbeitskräfte gebraucht. Und das wird ihnen zum Vorwurf gemacht, das heißt, sie sind Überbevölkerung. Ja, und so ist sozusagen gar nicht die koloniale Vergangenheit der Grund dafür, dass so viele Menschen ihre Existenz verlieren, sondern die ja, kapitalistisch, demokratisch, menschenrechtlich konforme Gegenwart einer Geschäftsordnung, in der alle Menschen auf Geld angewiesen sind, aber viele das nicht können. Und das war in den Zentren des Kapitalismus historisch hier so. Deutschland mit der Einführung der sogenannten preußischen Reformen, Bauernbefreiung, der Aufhebung des Schollenzwangs, der Gewerbefreiheit und der Freizügigkeit haben auf einmal Millionen Menschen, die bis dahin agrarisch tätig waren, in alten Zwangsverhältnissen nicht nur den Zwang verloren, sondern ihre Existenzgrundlage und waren frühe Flüchtlinge. Wuppertal ist ja so ein richtig früher Fall davon, mit dem damit aufkommenden Massenelend. und damals noch unter der Verfassung kommunaler Rechtsgebung im Prinzip, man kann das zuströmende Elend gebrauchen, Bernd hat auch vorhin gesagt, so ist Europa ja mal entstanden, als Migration, sofern das nützliche, billige und willige Arbeitskräfte sind. Und das ist ja die eine Schiene, die auch moderne Migrationspolitik kennt, sind die Grenzen ja nicht einfach verschlossen. Die Kanzlerin war gerade in Indien und hat gesagt, wir können viele billige und willige Pflegekräfte für die deutsche Pflegeversicherung aus Indien gebrauchen. Die werden angeworben. Nützliche Inder. Und ein paar Computerinder auch. Und umgekehrt, auch das war historisch noch nie anders, und es ist die Grundlage der Menschenrechte, also ich lege mich fast mehr mit dir jetzt an.
Ich merke das.
Ja, aber ich muss da enttäuschen, da helfen die Menschenrechte eben nicht weiter. Umgekehrt, die Not, die man nicht gebrauchen kann, die wurde früher, hieß das Abschub in den Kommunen innerhalb Preußens, jetzt gilt das als auch als globales Prinzip, eben wieder rausgehauen. Ich muss mich in den 10 Minuten kurz fassen. Neben diesen ökonomischen Gründen, die ausführungsbedürftig werden und auch wesentlich weitergehen, gibt es politische Gründe. Die Europäische Union, nicht Europa, nicht wir alle, die meisten wissen davon nicht mal, man muss darüber informieren, betreiben mit dem Rest der Welt Außenhandelsverträge, Abkommen, zum Beispiel mit Afrika, ein EPA-Abkommen. Wenn afrikanische, asiatische, lateinamerikanische Staaten oder Ökonomien versuchen, sich vor Billigimporten zu schützen, bessere Handelsbedingungen auszuhandeln, werden sie von der EU bekämpft. Solche wie in Libyen unter Gaddafi müssen damit rechnen, dass sie, damit komme ich zum dritten Punkt, von der NATO auch gleich weggebombt werden. Auf der Ebene werden also in einer ganz anderen Dimension auch Flüchtlinge produziert. Also nochmal, die EU kommt nicht erst ins Spiel, wenn Menschen im Mittelmeer ersaufen, sondern die ist ursächlich verantwortlich dafür, dass sie ihre Heimatländer verlieren. Und wenn man irgendwie nüchtern denkt, müsste man sagen, da sollte man ansetzen, wenn einem das Elend nicht gefällt. Noch einen Zusatz. Es ist ja nicht nur so, dass das meiste oder eigentlich alles, was ich bisher geschildert habe, menschenrechtlich völlig konform ist, sondern es kommt eigentlich noch härter, nämlich im Namen der Menschenrechte führen die westlichen Staaten ihre Weltordnungskriege und zerstören die Existenzgrundlagen. Auch darin rate ich davon ab, sich auf die Menschenrechte konstruktiv zu beziehen. Mit Menschenrechten wird, das ist sachgemäß, der moderne Imperialismus geradezu betrieben. Eine jetzt erstmal unerklärte These, das können wir vielleicht in der Diskussion weiterführen. Die Menschenrechte sind überhaupt ihrem ganzen Ausgangspunkt nach nichts anderes als die Verwirklichung einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung. 3 Sachen wollte ich sagen, das war 1. 2, die Grundlage der Seenotrettung. Und dann kommen ja irgendwann die Grenzen. Die Grundlage der Seenotrettung ist nicht einer Abwesenheit von Rechten geschuldet, ist meine These, sondern ist das Produkt der kompletten globalen Verrechtlichung der Menschheit. Und das ist deswegen so tödlich. Gründung in der gebotenen Kürze. Erstens, die von mir vorhin schon genannte kapitalistische, mittlerweile alternativlos gemachte globale Weltordnung. Dass sie alternativlos ist, ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern ist das Resultat eines kalten Krieges, der nur kalt genannt werden konnte in der ersten Welt und ansonsten die Zerstörung der dritten Welt über vom Koreakrieg bis 1990, bis Afghanistan eigentlich zum Inhalt hatte. Und auch damals schon die entsprechende verwüsteten Weltgegend hinterlassen hat. Auf der Grundlage müssen die Leute eben fliehen. Die meisten fliehen gar nicht vor Krieg oder politischer Verfolgung, sondern einfach, weil ihre Länder ökonomisch ruiniert sind. Und dann, nächste rechtliche Feststellung ist, haben die wesentlichen Staaten dieser Welt das schon eigentlich mit eingerechnet. Sie haben schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet und die gilt. Und diese Genfer Flüchtlingskonvention hat zum Kerninhalt, lass mich gern korrigieren, wenn ich das jetzt erstmal zu ungenau sage, aber zum Kerninhalt, dass Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind und sich in einem Land, einem anderen Land befinden, von diesem anderen Land nicht weitergeschoben werden dürfen in ein Drittland oder nicht zurückgeschoben werden in das Land, aus dem sie herkommen, wenn erwiesen ist, dass sie dort an Leib und Leben bedroht sind. Darin ist die Genfer Flüchtlingskonvention, das wollte ich eigentlich zur Weltelendsverwaltung sagen, erstmal der Schlüssel der modernen Weltelendsverwaltung, weil er vorsieht, dass die Kriege, mit denen die Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg schon ganz systematisch gerechnet haben, dass die Ruinierung der Menschen in ihren Heimatländern, mit denen sie ganz systematisch gerechnet haben, das bezieht, unterstellt ja Flüchtlinge die Genfer Flüchtlingskonvention, dass die möglichst in den Anrainerstaaten der zerstörten Weltgegenden untergebracht werden und nicht in die Zentren des Kapitalismus weiterfliehen. Die Genfer Flüchtlingskonvention sorgt eigentlich für das Phänomen, an das ja, Flüchtlingsbewegung immer gerne mal erinnert, nämlich dass die überwältigende Mehrheit aller Flüchtlinge auf der Welt nicht in der ersten Welt ihr Leben, Dasein verbringt, sondern in den Flüchtlingslagern der dritten Welt. Auch das ist Rechtsstaatbestandteil zwischen einer globalen Durchsetzung von Menschenrechten, einer globalen Durchsetzung der Genfer Flüchtlingskonvention, die im Übrigen nicht das Recht einschließt oder nicht die Verpflichtung einschließt, dass ein Staat Flüchtlinge aufnehmen muss, sondern nur sagt, wenn Flüchtende erstmal in einem Land sind, dann darf man sie nicht zurücktun in das Land, wo sie nicht leben können. Unterstellt ist also auch schon, keiner will sie haben. Ja, und die Seenotrettung setzt eigentlich oder baut auf diesem Rechtskonstrukt auf. Vermitteln, das brauche ich glaube ich hier in dem Rahmen überhaupt nicht groß erklären, hat zum Beispiel die EU Rücknahmeabkommen unter anderem mit der Türkei geschlossen, mit den nordafrikanischen Staaten. Sie betreibt einen ziemlich militanten Grenzschutz. Sie führt auch Flüchtlinge auf hoher See, Stichwort Pushback-Verfahren und so weiter, wieder zurück. Und sie hat sich selbst eine Flüchtlingsrechtsgesetz oder ein Flüchtlingsrecht gegeben, das eigentlich keine legale Grundlage für die Massen von Wirtschaftsflüchtlingen bietet, überhaupt in die Europäische Union zu kommen. Gerade die Genfer Flüchtlingskonvention ist ein Mittel dazu, betone ich nochmal. Auf der Grundlage überhaupt geht die ganze Geschichte mit der Seenotrettung los. Nämlich meines Erachtens so, wenn klar ist, ein Mensch darf auf dieser Welt gar nichts, außer er hat Rechte. Ohne staatliche Erlaubnis geht gar nichts. Nicht mal der Aufenthalt in einem Land. Davon zeugt ihr gerade, als Illegaler in einem Land zu leben. Und man darf auch nicht einfach fliehen. Und in die Europäische Union darf man erst recht nicht legal rein. Aber ohne Recht geht es auch nicht. Dann bleibt ein winziges, logisches Schlupfloch. Nicht durch die Abwesenheit von Rechte, sondern gerade weil Menschen universell zum Rechtssubjekt gemacht sind. Unter einer Bedingung nämlich, kann man sozusagen auf europäischen Hoheitsboden unter Ausnutzung des humanitären internationalen Seerechts. Unter der Bedingung, dass man absolut am Ertrinken ist, haben die Staaten dieser Welt sich nämlich verständigt, Ertrinkende sind zu retten. Das ist das humanitäre Völkerrecht zur See. Ansonsten, unter anderen Bedingungen, dürften sie überhaupt nicht an Bord genommen werden von Schiffen, dürften sie gar nicht in einen sicheren Hafen gebracht werden. Und das macht für die Flüchtenden umgekehrt, und da will ich nochmal fragen, wollt ihr das als Seenotrettung, wie gesagt, Streitgespräch, wollt ihr das, die Notwendigkeit auf, sich erst in den Rechtsstatus, und der Rechtsstatus ist nicht zu trennen mit dem faktischen, des Ertrinkenden zu bringen. Die müssen in Boote steigen, die kentern, sie müssen auf hoher See überhaupt sich in die Situation bringen, zu sagen, wir waren am Ertrinken. Dann ist das nämlich überhaupt die legitime Basis für den kommerziellen Schiffsverkehr oder auch für zivile Seenotretter, die an Bord zu nehmen und in einen europäischen Hafen zu bringen. Ja, lieber provokativ. Erstens, ihr täuscht euch, wenn ihr glaubt, das ist einem Mangel von Rechten geschuldet. Zweitens, will man eigentlich, dass das so abgeht, dass Menschen erst ertrinken müssen, um dann sich auf der Grundlage zu sagen, mindestens mal bis Palermo. Dritter Punkt, jetzt muss ich ihn ganz kurz machen. Das lagen die Alten. Aussage 1 und 2 sind, glaube ich, deutlich geworden, ist gar kein Mangel an Rechten. Wie kommt also diese eigentlich, ich sag mal, falsche Bestimmung in die Welt? Meines Erachtens kommt sie in die Welt, ja, weil sozusagen die linken, humanistischen, menschenfreundlichen Menschen der ersten Welt ja gewissermaßen selber auf Rechte so existenziell zum Leben angewiesen sind, dass sie eigentlich das Recht immer als ein Mittel ihres Zurechtkommens betrachten. Und Rechte gibt es ja nur, Rechte heißt, man darf etwas durch eine rechtsetzende Gewalt, genauer genommen ein Gewaltmonopol, wörtlich der Staat. Nebenbei, Staaten ohne Grenzen, das geht nicht. Es ist Begriff des Staates, dass er ein Gewaltmonopol über zwei Sachen hat, ein Staatsterritorium und ein Staatsvolk. Manche Staaten sind auch noch dabei, ihre Grenzen zu erweitern gerade. Türkei, Israel, andere auch. Eigentlich immer den Staat erst einmal sozusagen als Schutzinstanz zu denken und gar nicht als die gewaltsame Aufsichtsmacht über genau diese Konkurrenz, Kapitalordnung, die im Innern für Wachstum sorgt und nach außen so aggressiv ist, sondern eigentlich als was Gutes. Und dann immerzu so enttäuscht zu sein, dass der Staat ja mal wieder nicht so gut ist, wie man an ihn zu glauben bereit ist. Und das halte ich für einen großen Fehler. Wie soll man das sagen? In kurz. Ja, auch mal möglichst provokativ. Es, sozusagen die Flüchtlings- freundliche Szene, die EU-kritische Szene schimpft gerne auf Eurozentrismus und ein eurozentrisches Weltbild. Dann sage ich mal, das eurozentrische Weltbild liegt vor allen Dingen eigentlich darin, dass man alles Elend immer im Lichte vermeintlich fehlender Rechte deutet. Eurozentrismus besteht im Rechtsidealismus. Es fehlte jetzt noch ein Recht. Und eigentlich werden genau die Staaten, das war hier auch, wenn ich die Einleitung richtig verstanden habe, man muss appellieren, was fordern, ja an wen denn? Genau an die Verursacher dieser globalen Misere. Da bin ich gegen. Punkt, dann fürs Erste. Zur Grenze habe ich jetzt weniger Bezug genommen. Also erstmal nur die kurze Andeutung. Eine Welt der Rechte, auch die Durchsetzung der Menschenrechte. Jedes Rechtsverhältnis ist ein Willensverhältnis. Und ein Willensverhältnis geht nur als Herrschaftsverhältnis. Wer Rechte will, der kann auf Grenzen nicht verzichten.
Jetzt würde ich gerne erst einmal Arian bitten, Einwände zu formulieren.
Das fällt mir jetzt schwer. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, wo wir jetzt streiten. Und ja, vielleicht lieber, bevor man jetzt sich in irgendwelchen Details verliert, nochmal so allgemein, wo tendiert die Diskussion hin? Gut, das war hier, ist auch der Veranstaltungstitel. Irgendwie die Grenze und das Mittelmeer. Und jetzt, okay, was hat die EU, was hat Italien sich schon alles an Schönheiten geleistet im Umgang mit Flüchtenden und Abkommen mit Libyen? Im Übrigen, die Auflösung der jetzt dieses rechtlichen Widerspruchs besteht ja darin, dass man jetzt zwar Libyen als Staat zerschlagen hat, aber versucht, eine libysche Küstenwache hochzurüsten, dann ist es ja das Problem gelöst, dann kommen die ja nicht auf europäische Schiffe, dann ist es nicht ein europäischer Rechtsstaatbestand, sondern dann kriegt man die da wieder weg. Also, Punkt. Und also direkt widersprechen möchte ich, das hat gar nichts mit Faschismus zu tun, das kriegen Erzdemokraten hin und es braucht gar kein Salvini, sondern das treibende Land in dieser ganzen Frage ist die Bundesrepublik Deutschland gewesen und ist es bis heute, die vor allen Dingen mit einem Dublin-Abkommen darauf Wert legt, dass die Verwaltung von Flüchtenden, die in die EU kommen, in den Ländern Italiens, Griechenlands, Spaniens erstens interniert werden müssen, zweitens die Prozesse durchführen müssen und die drittens dann auch die Deportation durchzuführen haben. Damit hat eigentlich Deutschland demokratisch und im Übrigen auch rot-grün es geschafft, ja, sich das unerwünschte Elend fernzuhalten und die Kosten auf die anderen abzuwälzen. Und der Rechtspopulismus in Südosteuropa und Südeuropa in der Frage beruht ja gerade darin, dass sie gesagt haben, oder dass die Erfahrung war nach der Eurokrise, diese Staaten müssen sich von Brüssel und Berlin ihr Spardiktat diktieren lassen. Aber das können sie auch nicht anders, sie sind da EU- und Euro abhängig. Aber in der Flüchtlingssache, das muss man sich doch nicht bieten lassen. Das ist überhaupt sozusagen, die Berliner Politik ist überhaupt der Nährboden für den Rechtspopulismus. Da sollte man auch weniger über den Salvini schimpfen, als erstmal über die, die diesen Boden bereitet haben. Und das sind die Berliner Erzdemokraten. Die Diskussion tendiert jedenfalls dann doch wieder dahin, wie verhält man sich an den Grenzen. Und wenn das Bild nicht so zynisch wäre, hätte ich gesagt, da kommt man immer erst dann zum Thema, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das ist leider ziemlich nah jetzt an der Wirklichkeit. Geht es denn nicht irgendwie was gegen diese Weltordnung, diese Weltgeschäftsordnung und ihre Zwecke zu sagen? Statt jetzt zu philosophieren, wie man sich Grenzen vorstellen kann? Ja, also man kann sich alles Mögliche ausdenken, aber es ist nun mal nicht so. Also in der Hinsicht halte ich die Diskussion für unfruchtbar. Ich sage nochmal kurz, was, glaube ich, überhaupt keiner akademischen Betreuung bedarf. Die Welt besteht aus konkurrierenden Nationalstaaten, die darum konkurrieren, dass der kapitalistische Reichtum als Standort bei ihnen ist. So richten sie im Innern ihres Landes nützliche Armut her, das ist ein anderes Thema. So betreiben sie Sozialpolitik, so verarmen sie Leute und machen sie so nützlich. So macht Deutschland mit seiner Agenda 2010 überhaupt die deutsche Lohnabhängigen mobil dafür, dass Deutschland in der Kombination von höchster Produktivität und niedrigsten Löhnen den europäischen Binnenmarkt erobert und über den europäischen Binnenmarkt hinaus die Welt mit ihren Waren und Produkten erobert. Und weil das in Konkurrenz zu anderen Kapitalstandorten geht, braucht es auch noch ganz viel Diplomatie, Politik und am Ende auch noch Krieg. Und das bekundet die Bundesrepublik auch immer deutlicher, indem sie sagt, wir sind ein wirtschaftlicher Riese, aber noch ein militärischer Zwerg und das kann nicht sein, wir müssen mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. Andere Staaten sind da auch nicht anders, an China kann man studieren zu Recht, als aufstrebende Macht, dass das irgendwie zusammengehört. Es ist das einzige Entwicklungsland, das im Prinzip sich so entwickelt hat, wie die kapitalistischen Vorbilder in den europäischen nordamerikanischen Zentren. Das im Übrigen seinen Aufstieg ohne Kriege hingekriegt hat, worauf sie ja sehr stolz sind. Aber in dem Maß, wie sie die ganze Welt als Mittel ihres weiteren Aufstiegs benötigen, sich auch militarisieren. Und in eine ziemlich harte Konfrontation mit den USA geraten, die im ostchinesischen Meer ja die Anrainerstaaten massiv auf. Gut, also kommt zu all dem noch der Krieg dazu. Und im zynischen Wort gesprochen, man kommt einfach klar. Wie gesagt, ich bin nicht dagegen, dass man Menschen in Not hilft, aber man kommt einfach viel zu spät an, wenn man immer sagt, ja, jetzt wieder, ist auch schon wieder, ja, jetzt sind die Kurden aus Nordsyrien dran und ja, das war schon, ach, Vietnamkrieg, mein Gott, der Kap an der Mur, damals gab es auch schon die Debatte im Übrigen, die hieß gegen die radikale linke Kritik, jetzt ist keine Zeit zum Kritisieren, jetzt ist Zeit zum Helfen. Und gegen dieses Argument, ne, jetzt 40 Jahre später, ist wieder Zeit zum Helfen und nicht zum Kritisieren, weil die Not ist ja so groß. Ich würde eigentlich sagen, das Unrealistische, das Zynische ist, immer das Nächstbeste zu tun. Und nicht einmal zu fragen, wo diese ganze Scheiße herkommt. Und sich dann auch mal zu entscheiden. Und die Entscheidung fällt, wie gesagt, behaupte ich deswegen so schwer, weil die, wir, ihr so ein sozusagen doppelbürdiges Verhältnis haben zu diesem Recht und den rechtsetzenden Gewalt. Einmal braucht man sie und will man sie und andererseits findet man sie ganz schön brutal. Bei der Frage, was tun, die sollte eröffnet werden, sage ich also gleich was zu. An den Kriegen hat man nichts zu melden. Die politischen Entscheidungen, das konnte man an Nordsyrien jetzt studieren, ja, die finden ja schon als Geheimdiplomatie statt. Das ist ja als Zeitungsleser schon schwer genug, überhaupt zu kapieren, was los ist und wer gerade mit wem was abgemacht hat. Hat man keinen Einfluss drauf. Die Menschen müssen einfach fliehen, die Syrer, die Kurden. Ob sie fliehen dürfen, ist die nächste Sache. Können sie auch nicht entscheiden. Was soll man tun? Wenn man kämpft, wird man als Terry abgeschossen. Wenn man flieht, wird man eingesperrt oder ersäuft. Kann man nicht viel machen. In westlichen Demokratien fällt auf, wem das nicht gefällt, ja, der genießt die Meinungsfreiheit, der kann sagen, was er will. Meinungsfreiheit heißt vor allen Dingen aber erstmal, es folgt überhaupt nichts daraus, was man sagt. Ich sage schon die ganze Zeit was. Auch Wissen ist nicht Macht, soweit ich das mitkriege, jedenfalls nicht. Man kann seinen Protest artikulieren, Meinungsfreiheit, und da hängt es jetzt schon wieder. Ich erinnere nochmal an den Grundsatzpunkt davon ab, welche Mittel man hat, um von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen. Wenn man eine Milliarde hat, kauft man sich einen Verlag, vielleicht den Springer Verlag, und schreibt seine Meinung öffentlich hin. Wenn man 80.000 hat, dann schaltet man mal eine Anzeige in der WAZ oder in der WR. Wenn man 800 hat, macht man ein Flugblatt oder macht irgend so einen Facebook-Blog auf. Was daraus folgt, das weiß ja jeder, der schon einen aufgemacht hat. Die Meinungsfreiheit ist also kein Mittel, dagegen vorzugehen. Bleibt einem noch ein anderes Mittel, die Demonstrationsfreiheit. Man darf sich friedlich ohne Waffen versammeln, haben zum Beispiel die Kurden jetzt gemacht. Da habe ich jetzt die Seebrücke nicht wahrgenommen. Vielleicht rede ich Ihnen zu nah, aber da, wo Flüchtlinge... Okay, ich habe sie nicht wahrgenommen, aber es war ja auch eine große Demo. Finde ich gut, meine ich ernsthaft. Nochmal ein Blick auf die Demonstrationsfreiheit. Da heißt das Erste, also ich bin rumgelaufen bei... In so einem Blog, da waren ja kurdische IG Metaller, und ich bringe mal die Logik. Irgendwann mal geflohen aus der Türkei und aus Syrien, weil da weggebombt. Dann irgendwie hier mit entweder aus Arbeitsanwerbung oder über Asylrecht hingekommen. Sofern sie Aktivisten der PKK sind, politisch verfolgt. Das darf man nicht. Geld einsammeln, das ist eine Terrorbande. Die wird nicht nur in der Türkei verfolgt, sondern die Verfolgung findet auch hier statt. Demonstrieren darf man. Jetzt nochmal lustig, IG Metall war wirklich ganz lustig. Die arbeiten zum Teil bei Rheinmetall. Die arbeiten zum Teil bei Krauss, Maffei, Wegmann. Also bei den Firmen, die die Waffen produzieren, die in Rojava eingesetzt werden. Was man nicht darf, ist einen Streik in diesen Werken durchsetzen. Das wäre ein politischer Streik. Das ist verboten in der Bundesrepublik. Aber man darf demonstrieren. Und dann heißt die erste Frage der Demonstrationsfreiheit, wie gesagt, man produziert selber Waffen, die gegen die eigenen Leute in Kurdistan eingesetzt werden. Man darf dagegen nicht politisch vorgehen, man darf aber demonstrieren. Heißt die erste Frage, ist die Demonstration auch friedlich? Und die Friedlichkeit, das gehört eben auch zum Demonstrationsrecht, verpflichtet die Demonstranten auf die Folgenlosigkeit. Auch da soll man sich nichts über diese Menschenrechte vormachen. Sie sind die Rechte der Ohnmacht vom Standpunkt des Protests. Bringt gar nichts. Ja, was kann man also machen? Meine Antwort ist, sich erstmal eingestehen, nichts. Das ist ein Lernprozess. Echt mal bei sich selber anfangen und aufgeben die blöde Unterscheidung, böse Diktaturen, schöne Demokratie. Schlimmes Syrien, schön, dass ich in der Bundesrepublik lebe. Unsachgemäß. An diesen Fragen von Krieg und Frieden, Flüchtlingen, Waffenproduktion, Waffenexporten hat man einfach nichts zu melden. In der schönsten freiheitlichen Demokratie nicht. Das heißt, bei sich selbst anfangen, nämlich mal diese ewige, unbegründete Loyalität zu den eigenen Herrschaftsprinzipien aufgeben. Ja, meine Meinung.
Ich danke dir.
Vielleicht nehme ich mal eine Klärung, was die Europäische Union ist. Wenn man sich entscheidet, in einem Parlament mitzumachen, dann macht man mit bei der Verwaltung eines, wie auch immer, verfassten Gemeinwesens. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht blöd, mal drei Sätze zu sagen, was das für ein Gemeinwesen ist. Das ist das Gemeinwesen eines Staatenbündnisses, das angefangen von einem gemeinsamen Binnenmarkt, einer gemeinsamen Währung, einer gemeinsamen sogenannten Sicherheits- und Außenpolitik, ja, im Ausgangspunkt historisch die Staaten umschlossen hat, die entweder die Verlierer des, ja, sich eigentlich alle als Verlierer des Zweiten Weltkriegs gesehen haben. Einerseits der Kriegsbeginner Deutschland und andererseits genau die Gegner Großbritannien, Frankreich und so weiter. Und die nach dem Zweiten Weltkrieg einen Beschluss gefasst haben, angefangen von der Stahl- und Atomunion bis heute. Nämlich als Bündnis, als wirtschaftliches Bündnis gegen die 1945 entstandene Weltmacht USA, von der sie abhängig waren und mit der sie ein westliches Verteidigungsbündnis der NATO waren. Also die Europäische Union ist ein imperiales Bündnis, in Konkurrenz zu den USA gegründet und gleichzeitig mit einem europäischen Binnenmarkt so konstruiert. Und das ist das Wunder der Bundesrepublik Deutschland, als Kriegsverlierer aufzusteigen und sich einen Binnenmarkt zu erobern und die anderen platt zu konkurrieren. Und die Fragen, die da verhandelt werden, werden ohnehin ja eigentlich nicht vom Europäischen Parlament entschieden, sondern in der Europäischen Kommission. Und das Parlament ist die demokratische Legitimierung dieses imperialen Staatenbündnisses. Das ist meine Kritik. Mittlerweile die letzte, die sozusagen einen EU-Vorbehalt hatte, war die Linkspartei. Die hat den weitgehend aufgegeben. Sie hat mitdemonstriert bei den Europawahlen jetzt unter dem Punkt, wir müssen die Rechtspopulisten verhindern, die wie gesagt ja ein Produkt dieser Europäischen Union sind und hat ein Bekenntnis zu dieser EU abgelegt. Ja, das Dilemma habe ich jedenfalls nicht. Einerseits mitmachen und andererseits ein bisschen erschrocken sein über die Resultate. Ja, als erstes Mal kann man doch sagen, ich lehne die EU ab, oder? Wäre doch möglich. Ja, ich lehne die EU ab. Das ist die Alternative.
Ja, aber was ist die Alternative zur EU? Deutschland? Ja.
Wenn man fragt, was ist die Alternative, dann stellt sich immer die Frage, Alternative wozu? Vom Standpunkt der Bundesrepublik Deutschland, vom Standpunkt eines globalen Wachstums, ist die EU alternativlos. Deswegen setzen sich deutsche Politikerinnen und Politiker für die Europäische Union ein. Sie sind auch für Antirassismus, weil sie sagen, sie möchten nicht nur verwiesen sein auf den deutschen Markt, sondern auf einen Markt mit 500 Millionen Menschen. Und sie sagen, wir möchten nicht nur weißen Menschen unsere Autos verkaufen, sondern auch Schwarzen, sogar Chinesen. Antirassismus in diesem Sinn der Europäischen Union ist der Antirassismus des globalen Geschäfts. Und die Opfer dieses globalen Geschäfts will die EU eben nicht haben. Deswegen lässt sie nicht rein. Da ist alles systematisch und sinnvoll dran. Und ich verkaufe keine Autos. Ich habe kein Interesse an der Abwehr von Flüchtenden. Ich habe also auch keine konstruktive Alternative zur EU anzubieten. Ich will sie abschaffen. Als erstes Mal muss man es wollen. Und das sehe ich nicht, dass das überhaupt groß gewollt wird. Die letzte Partei im deutschen Parteienspektrum, die es gewollt hatte, war mal die Linkspartei, die hat diese Position jetzt aufgegeben. Traurig, ja.
Wir haben jetzt das letzte Wort von Arian. Ich finde immer, weil jetzt immer noch dazwischen gerufen wird, ich würde sagen, lass mal jetzt Gärtner was sagen.
Wie kommen Sie denn darauf, sozusagen, dass dann wieder ein Nationalstaat angesagt wird? Das hängt doch davon ab, was man will. Jetzt haben Sie gesagt...
Ich kann nicht das, was ich will. Ich habe ja gar nicht den Einfluss. Das Problem.
Ja genau, halten wir es doch mal fest. Wir haben dazu gar nichts zu melden. Man kann nur sagen, ich will das alles nicht. Sie können mich doch nicht in die Situation... Sie können doch nicht einerseits festhalten, dass man ohnmächtig ist, und andererseits den Ohnmächtigen dann eine sozusagen glaubwürdige, machtvolle Alternative abverlangen. Wie soll ich den jetzt aufbauen? Soll ich jetzt den sozialistischen Weltstaat aufbauen? Ich wäre dafür. Ich kann es jetzt nur noch mal sagen, es ist nicht einfach eine weltweite Asymmetrie, sowas wollte ich nicht sagen, und eine schlimme Verwerfung. Es recht keine imperiale Lebensweise von wir und uns allen, sondern es ist eine kapitalistische Geschäftsordnung, die von den westlichen Staaten durchgesetzt und durchgebombt worden ist. Darüber ist sie erst universell geworden. Ja, wissen wir schon, sagt ihr jetzt? Glaube ich auch. Deswegen ist es auch eine Grundsatzfrage, wie man zu denen steht. Und deswegen, ja, meine destruktive, unversöhnliche, harte Redeweise heißt ja nicht, lasst alles, seid depressiv, sondern ich merke ja deutlich den Wunsch, mitzumachen in genau diesem Laden, und zwar als politisches Subjekt. Und da bin ich eben gegen. Man kann nicht sagen, man möchte die Europäische Union und dann möchte man aber keine Flüchtlinge. Das geht halt nicht. Dann kann ich jetzt nicht anders als noch einmal etwas ausholen. Also eine, sagen wir mal, freundlich Marktwirtschaft hängt davon ab, da hängt alles Leben davon ab, dass die Unternehmen aus Geld mehr Geld machen. Davon hängen die Unternehmer selber ab. Die sogenannten Lohnabhängigen hängen davon ab, weil nur wenn ihre Arbeit rentabel ist, wenn aus Geld mehr Geld gemacht wird, haben sie überhaupt eine Arbeit und eine Lebensgrundlage. Und davon hängt der Staat ab, der die verschiedenen Einkommensquellen dieser Gesellschaft besteuert. Und diesen Staat braucht es in so einer Gesellschaft, weil alle Mitglieder dieser Gesellschaft in Konkurrenz zueinander stehen und dann auch noch als Klassen in einem Antagonismus sich verhalten. Und ohne staatliche Regelung, ohne Rechtsstaatlichkeit, ohne Verfassung und für die Lohnabhängigen, ohne einen ziemlich umfangreichen Sozialstaat, könnte dieses kapitalistische Gegeneinander gar nicht gehen. Also braucht man einen Staat, und der Staat seinerseits ist auf die Steuereinnahmen der kapitalistischen Akkumulation angewiesen. Also muss sich der Staat auch, ganz unabhängig von den Parteien, die Linkspartei arbeitet sich ja jetzt auch dazu durch. Die Grünen haben es schon länger getan und die vorhin so viel gerühmte SPD hat das in einem Jahrhundertprozess gemacht. Müssen sie sich als Willensbildung durchringen dazu, das ist ihr Realismus. Sie fangen als Protestparteien an und enden dann da. Man muss sich für die Kapitalakkumulation mit aller Macht einsetzen. Und weil vom Standpunkt der Kapitalakkumulation die Grenzen immer die Grenzen des Wachstums sind, muss das wachstumsgrenzüberschreitend sein. Deswegen braucht man über den nationalen Markt einen europäischen Binnenmarkt. Hat der Kaiser so gesehen, hat Hitler so gesehen. Und die Demokraten sehen es auch so. Das ist gar keine Frage, nicht mal zwischen Demokratie oder Faschismus. In dem Sinne ist der europäische Binnenmarkt tatsächlich alternativlos. Aber auch nur dafür. Für solch eine Wirtschaftsweise. Für eine Wirtschaftsweise, in der alle an der Kapitalverwertung hängen. Und deswegen bin ich dagegen.
Schönen Abend noch.
Wieder
Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Ja, dann herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend allerseits. Also dir natürlich deswegen auch nochmal einen besonderen Dank und besonderes Willkommen, dass du es hier nach Wuppertal geschafft hast. Ich möchte dich so ein bisschen vorstellen und was dir vielleicht irgendwie, was du noch gerne dazufügen möchtest oder anders gewichten möchtest, kannst du ja dann auch nochmal nachholen. Winfried Wolf ist Politologe und Dr. Phil. Das heißt, er hat sich auch mit Philosophie, Psychologie und Soziologie und anderem auseinandergesetzt. In deinem früheren Leben warst du schon mal im Deutschen Bundestag und heute bist du unter anderem Chefredakteur von Lunapark 21. Hast du ja auch gerade hier ausgelegt und du bist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC. Winfried Wolf ist auch Sprecher der Initiative Bürgerbahn statt Börsenwahn, hieß es nicht, aber Börsenbahn, obwohl heute könnte man schon Wahn sagen. Kürzlich hast du ein Buch veröffentlicht mit dem Elektroauto in die Sackgasse, aber du bist auch schon ein alter Kämpfer in der Verkehrsfrage und hast schon 1986 ein Buch veröffentlicht, Eisenbahn und Autobahn. Du bist also ein ausgewiesener Expert, Verkehrsexperte, und in dieser Eigenschaft haben wir dich auch heute eingeladen. Nach der Kohle, die jetzt in der Vergangenheit viel diskutiert worden ist, wird jetzt der Verkehrssektor in den Blick genommen, zu Recht. Die streikenden jungen Leute haben es durch ihre Aktionen auch wieder stärker ins Bewusstsein von uns allen gebracht, dass die Situation des Klimas brisant ist. Und auch wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für Klimaschutz haben dazu beigetragen und auch innerhalb der Gewerkschaft versucht, so dicke Bretter zu bohren, weil ja oft mit diesem Arbeitsplatzargument Sachfragen schon mal niedergemacht werden. Aber da hat sich auch zum Beispiel bei Verdi sehr viel getan. Aber auch willkommen heißen möchte ich euch im Namen von der Basisinitiative Solidarität, also kurz BASO. Wir beide Organisationen zusammen haben das hier veranstaltet und Winfried Wolf zu diesem hochaktuellen Thema eingeladen. Also jetzt aber genug der Vorrede. Ja, ja. Faktencheck Europa, und einige von uns Wuppertalern haben da auch beigetragen. Aber ja, wir würden dich eben gerne um deinen Vortrag bitten.
Ja, danke für die Einladung nach Wuppertal. Nicht nur Faktencheck Europa, was ja hervorging aus der Griechenland-Solidarität mit der damaligen noch fortschrittlichen Syriza, sondern eben auch, ich mache sehr viel Arbeit gegen den Krieg oder gegen die Kriegsgefahr. Ja, ein Schwerpunkt ist natürlich klar Verkehrspolitik, und ich spreche zurzeit auch viel, nicht viel, aber ich glaube 6. Mal jetzt bei Fridays for Future. Demonstrationen, auch bei streikenden Klassenzimmern, wo nicht kurze Beiträge gefragt waren, sondern ganze Referate zum Thema Klima und Kapital. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Situation eigentlich eine widersprüchliche ist, dass durch Fridays for Future das Thema Klima eigentlich schon in aller Munde ist und in vielen Köpfen ist, dass selbst die Bild-Zeitung im Sommer dieses Jahres im August eine riesige Geschichte gebracht hat auf 4 Seiten: Hier erstickt unsere Erde, wo sie über die Brände des Regenwaldes in Brasilien berichtet haben, über Bolsonaro, den brasilianischen Ministerpräsidenten, ihn massiv angegriffen haben, den Zusammenhang von Regenwald und Klima und so weiter gut erklärt haben. Aber das Ganze findet eben statt in der gleichen Zeit, in der die deutsche Autoindustrie auf der IAA wieder neue Bolz-Modelle vorgestellt hat, die 300 und 400 Kilometer schnell sind, in der Greta Thunberg zwar in New York bei den Vereinten Nationen auftreten konnte, aber danach der amerikanische Präsident Donald Trump Folgendes gesagt hat: Sie, also Greta Thunberg, sie scheint mir ein sehr glückliches, junges Mädchen zu sein, das sich auf eine fröhliche, wunderbare Zukunft freut. Das ist doch schön, das zu sehen. Zitat Ende. Frau Merkel hat sich irgendwie etwas smarter geäußert, aber durchaus im ähnlichen Zynismus. Sie hat gesagt, dass die junge Frau Thunberg nicht verstehen würde, inwiefern eben Technologie und Innovationsfreude den Klimawandel stoppen könnten und stoppen würden. Das würde sie zu wenig schätzen. Ich glaube, dass wir uns einig sind, dass wir vor einer tiefen Mobilitätskrise stehen. Ich ziehe die auf 3 Ebenen an. Erste Ebene ist eine Glaubwürdigkeitskrise der Autokonzerne, die mit den Stichworten VW und Dieselgate scheinbar umschritten, skizziert ist. Es reicht aber nicht aus. Ich zitiere aus einer Zeitschrift, die immer mehr zu meiner Lieblingslektüre wird, nämlich aus Autobild. Zitat: Dazu erkennen jetzt immer Steuergeräte, wenn eine Messfahrt vorliegt. Die Autos sind inzwischen auf diese Minimallast hin konstruiert. Hieß es früher, Turbo läuft, Turbo säuft, sondern jetzt ausgerechnet aufgeladene Motoren sparen. Das tun sie nur auf dem Prüfstand, wenn wenig Leistung gefordert wird. Zitat Ende. Kann man sagen, ja, gute Beschreibung dessen, was wir gelernt haben, nur das ist geschrieben am 14. Februar 2014. Ein Jahr vor Dieselgate. Ein Jahr vor Dieselgate schreibt ein Blatt mit 600.000 Auflage, dass alle Motoren, Benzin- und Dieselmotoren, alle Motoren solche Steuergeräte haben und alle Motoren darauf ausgelegt sind, auf den Prüfständen geregelt weniger Emissionen herauszugeben und auf den Straßen die Sau rauszulassen. Und rein zufällig hat die heutige Zeitung Handelsblatt einen Bericht gebracht, Überschrift auf, am Prüfstand merkt das ja keiner, wo tatsächlich geschrieben wird, Benzin- und Dieselmotoren haben diese Steuergeräte, nicht den Benzin, nicht Diesel allein. Darüber schreiben, dass VW jetzt wieder erwischt worden ist, dass die Automatikbetriebe aller VW-Modelle oder viele VW-Modelle so geschaltet sind, dass sie auf dem Prüfstand, wenn das Steuerrad nicht bewegt wird, eine Regelung machen, dass weniger Abgasemissionen kommen und dann auf den Straßen, wenn das Steuerrad normal läuft, eben weniger Regelung ist und vielleicht mehr Abgase herausgeblasen werden. Zweite Ebene, wir erleben eine Mobilitätskrise als eine Krise der Städte. Die Autos haben Besitz von den Städten ergriffen, es werden von Jahr zu Jahr mehr Autos, nicht weniger. Alles Gerede von wegen Sättigung der Pkw-Dichte ist unsinnig. Allein im letzten Jahr 2018 kamen 600.000 Autos netto, Abmeldungen gegengerechnet, netto mehr auf die Straßen und Plätze in Deutschland, aber mehr angemeldet als im Jahr vorher. Das führt dazu, dass die Luftbelastungen enorm sind in den Städten, dass die Feinstaubbelastung enorm ist, aber die Gesundheitsgefährdung enorm ist. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schreibt, ich zitiere, 80% der Menschen, die in Städten leben, atmen inzwischen verschmutzte Luft ein. In armen Ländern sind es 98%. Zitat Ende. Laut WHO heißt es, dass im Jahr 4,5 Millionen Menschen auf der Welt vorzeitig sterben, wegen verschmutzter Luft, in starkem Maß von Pkw und Lkw abhängig. In der Europäischen Union soll es 400.000 Menschen sein, die vorzeitig sterben. In Deutschland immerhin einige 10.000 bis zu 100.000. Dritte Ebene. Wir erleben eine Mobilitätskrise, die mit dem Thema Klimawandel nur schlecht beschrieben ist, besser mit der drohenden Klimakatastrophe. Nochmal zur Verdeutlichung. Wir hatten im Jahr 1992 einen ersten Bericht des International Panel on Climate Change, das ist in der Internationalen Weltklimarats. Damals wurde geschrieben, dass eindeutig klar wäre für die 90%, inzwischen 99% der Wissenschaftler, dass die CO2-Emissionen entscheidend sind für die Erwärmung der Erde. Dass alles getan werden müsste, um die menschengemachten CO2-Emissionen, es gibt viele andere, klar, die menschengemachten CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir hatten seither ein gutes Dutzend Klimakonferenzen. In Rio de Janeiro, in Kopenhagen, in Paris, in Katowice, in Kyoto und so weiter. Bei der letzten Klimakonferenz in Katowice im Dezember letzten Jahres wurde festgestellt, die CO2-Emissionen im letzten Jahr lagen um 50% höher als sie im Jahr 92. Es wurde nichts getan, um sie zu reduzieren. 50% höher. Und während im Jahr 92 noch 50%, also die Hälfte aller weltweiten CO2-Emissionen nur entfielen auf Nordamerika, Japan, Westeuropa, also die entwickelten kapitalistischen Länder, entfallen heute von den gestiegenen CO2-Emissionen nur noch ein Viertel auf Nordamerika, Japan, Westeuropa. Das heißt, im Jahr 92 hätten wir in Europa oder damals USA unter Clinton und unter Barack Obama etwas tun können, die CO2-Emissionen massiv zu reduzieren, hätte weltweite Auswirkungen gehabt. Heute ist es auch wichtig, muss man das tun? Nur, da nur noch 25% auf Nordamerika von Donald Trump, Japan und Europa entfallen, wird das, wenn heute wirklich da was getan werden würde, nicht die Welt verändern. Es wird darauf ankommen, eine Weltklima- oder Weltbürgerinnenbewegung gegen die Klimaveränderung ins Leben zu rufen. Darauf werde ich am Schluss des Referats nochmal eingehen. Als ich mein Buch mit dem Elektroauto in die Sackgasse, warum E-Mobilität den Klimawandel beschleunigt, im April dieses Jahres in Leipzig auf der Buchmesse vorgestellt habe, da hat mein Verleger Stefan Kraft aus Wien mir gesagt, Gewinne, ich lebe am Rande von Wien. Fällt dir auch auf, dass von Jahr zu Jahr weniger Vögel sind im Frühjahr? Ich habe gesagt, ich lebe am Rande von Berlin. Mir fällt es auch auf, dass von Jahr zu Jahr weniger Vögel sind. Mir fiel dabei ein Gedicht ein, das folgendermaßen laut. Das Gedicht heißt Über das Frühjahr. Lange bevor wir uns stürzten auf Erdöl, Eisen und Ammoniak, gab es in jedem Jahr die Zeit der unaufhaltsamen und
heftig grünenden Bäume. Wir alle erinnern uns. Verlängerte Tage, helleren Himmels, Änderung der Luft des gewiss kommenden Frühjahrs. Noch lesen wir in Büchern von dieser gefeierten Jahreszeit und doch sind schon lange nicht mehr gesichtet worden über unseren Städten die berühmten Schwärme der Vögel. Am ehesten noch sitzend in Eisenbahnen fällt dem Volk das Frühjahr auf. Die Ebenen zeigen es in aller Deutlichkeit. In großer Höhe freilich scheinen Stürme zu gehen. Sie berühren nur noch unsere Antennen. Zitat Ende. 1928 geschrieben von Bertolt Brecht. Jetzt sagt die Autoindustrie, wir haben eine Lösung. Wir haben eine neue Lösung, die heißt Elektromobilität. Das wird eine Wende insgesamt bringen. Zu behaupten, dass die Autoindustrie deshalb jetzt Elektromobilität entdecken würde, weil die Umweltverbände oder wir, wer auch immer, einen Druck gemacht hat, ist absolut lächerlich. In Wirklichkeit hat die Autoindustrie vor 2 Jahren ungefähr das größte Investitionsprogramm in der Geschichte der weltweiten Autoindustrie seit 100 Jahren aufgelegt. Ein Programm, wo 350 Milliarden Euro nur die 10 größten Autokonzerne in Elektromobilität, also in Kapazitäten zum Bau von Elektroautos investieren, waren die Hälfte davon, von 350, entfallen nur auf BMW, Daimler, VW. Also ungefähr 160, 170 Milliarden Euro. Die gleichen Konzerne, die jetzt Elektromobilität entwickeln und die angeblich Null-Emissionsauto entwickeln, haben unter anderem auf der IAA vor einigen Tagen Modelle vorgestellt wie den Taycan von Porsche oder den EQC von Daimler oder den e-tron von Audi. Das sind alles Modelle, die mehr als 400 PS haben, die 2,5 Tonnen schwer sind jeweils, die alle als Startpreis bei 75.000 Euro beginnen und die gelten bei der Europäischen Union als Zero-Emission-Autos, also Null-Emissions-Autos. Das heißt, die Modelle können eingesetzt werden dafür, dass dann Dieselmodelle mit 15 Liter Verbrauch oder Benzinmodelle mit 12 Liter Verbrauch und so weiter auf den Markt kommen. Natürlich haben die massive Emissionen, ich gehe nachher darauf ein, aber das ist die reale Politik, die heute mit Elektromobilität gemacht wird. Das geht weiter. Der Boss von VW, Herr Herbert Diess, hat im Interview neulich gesagt mit der Süddeutschen Zeitung, Frage an Herrn Diess, im Hambacher Forst gehören Ihre Sympathien wirklich den Demonstranten? Antwort Diess, absolut. Ich werde da vielleicht hingehen in ein Baumhaus. Denn was die Energiewirtschaft da machen will, führt unsere gesamte Elektrifizierungsstrategie ad absurdum. Zitat Ende. Das ist rein zynisch, ja, reine Show, die die hier machen. Die gleichen Leute, die jahrzehntelang die SUVs gebaut haben, die jetzt auch weiter SUVs bauen, die im Grunde damit so tun, als wären sie jetzt auf der Seite von uns, auf der Seite der Klimagegner, der Bekämpfer der Klimaveränderung. Bleibt aber trotzdem die Frage, kann es nicht doch sein, dass Elektroautos einen Vorteil bringen gegenüber der normalen PKWs mit Diesel und mit Benzinmotoren? Ich sage dazu nein, ich begründe dies auf 7 Ebenen. Erste Ebene. Jedes Elektroauto hat einen ökologischen Rucksack. Damit ist gemeint, in den Bau eines Elektroautos flossen zwischen 3 und 5 Tonnen mehr CO2-Emissionen ein, als in den Bau eines gleich großen Autos mit Diesel- oder Benzinmotor. Also bei der Produktion wurden 3 bis 5 Tonnen mehr CO2-Emissionen an die Umwelt abgegeben, als im Bau eines vergleichbaren Benziner- oder Diesel-PKWs. Aufgrund der gigantischen, energieintensiven Bau der Batterien. Wenn man jetzt ein Elektroauto kauft und mit 0 Kilometer startet, muss er in der Regel zwischen 50.000 und 90.000 Kilometer fahren, bis der ökologische Rucksack abgetragen ist, um dann überhaupt in den theoretischen Genuss von Vorteilen eines Elektroautos zu kommen. Zweiter Aspekt. Elektroautos können niemals abstrakt diskutiert werden mit Ökostrom. Sie müssen immer diskutiert werden mit dem Strom, der konkret der Strommix ist in der Gesellschaft. Dieser ist in Deutschland, 40% des Stroms sind fossiler Strom, die eben entsprechend 40% CO2 emittieren. In der Europäischen Union ähnlich 50% ungefähr, in China 70%, weltweit mehr als 70%. Wenn wir allein bedenken, dass wir in Deutschland jetzt noch 13% Atomstrom haben und dass in 3 Jahren die Atomkraftwerke abgeschaltet werden müssten, laut Beschlüssen, der VW-Chef Diess sagt, die dürfen nicht abgeschaltet werden, wir brauchen Atomkraft weiter für Elektromobilität. Ja? Also wenn wir uns durchsetzen, dass Atomstrom nicht mehr stattfindet, dann können wir vom Glück sagen, wenn die jetzigen 13% Atomstrom ersetzt werden durch erneuerbare Energien. Wenn die erneuerbaren Energien in 3 Jahren noch 13% mehr einnehmen, das heißt sich fast um 50% erweitern, um diesen Strom abzudecken. Und wenn nicht dann noch mehr fossiler Strom da ist, wenn die AKWs abgeschaltet sein sollten. Drittes Nein. Wenn im großen Maßstab Elektroautos auf den Markt kommen sollten, also nicht in homöopathischen Dosierungen, sondern wirklich Hunderttausende oder Millionen Elektro-PKWs. Dann bedeutet dies, dass natürlich die Nachfrage nach Atomstrom, nach Strom wächst insgesamt. Nach fossilem Strom, erneuerbarem Strom, Atomstrom. Das führt dazu, dass die Kohleimporteure heute sagen, das Beste, was uns passieren konnte, ist Elektromobilität. Das heißt, der Kohleabsatz weltweit wird auf Jahrzehnte gesichert sein, weil die Stromnachfrage steigt. Ein erheblicher Teil wird Kohlestrom sein. Heißt auch, dass im erheblichen Maß Atomstrom mehr nachgefragt wird. Aber wenn die Franzosen sagen, dass im Jahr 2030 in Paris nur noch Autos ohne Verbrennermotor zirkulieren dürfen, dann muss man wissen, 70% des Stroms in Frankreich sind Atomstrom. Man muss auch wissen, dass der Präsident Emmanuel Macron gerade ein Gesetz gestrichen hat von seinem Vorgänger François Hollande, wonach der Anteil von Atomstrom von 70 auf 60% in Frankreich reduziert werden sollte, mit der Begründung, wir brauchen diesen Atomstrom für Elektromobilität. Wir müssen auch wissen, einer der größten französischen Konzerne ist Areva. Areva ist AKW-Bauer. Areva baut gerade einen riesigen Atomkomplex zusammen mit chinesischen Konzernen in Großbritannien in Hinkley Point. Areva baut zusammen mit chinesischen Konzernen in China neue Atomkraftwerke. China hat nur 38 Atomkraftwerke. China baut gerade 20 neue Atomkraftwerke und weitere 30 sind in Planung befindlich. China will die Zahl der Atomkraftwerke fast mehr als verdoppeln in den nächsten 10, 12 Jahren. Mit der Begründung, wir brauchen das für Elektromobilität. Das heißt, wenn wir am 27. März 1979 im damaligen Land mit der höchsten AKW-Dichte einen GAU hatten in den USA in Harrisburg, wenn wir am 26. April 1986 im damaligen Land mit der höchsten AKW-Dichte in Tschernobyl in der Sowjetunion einen GAU hatten, und wenn wir am 11. März 2011 im damaligen Land mit der höchsten AKW-Dichte in Japan, in Fukushima, einen GAU hatten, dann spricht viel dafür, dass diese neue Atomkraftwerke einen GAU produzieren werden, sei es in China oder in Frankreich. Viertes Nein. Elektromobilität ist deswegen nicht nachhaltig, weil Elektroautos mit einem Rebound-Effekten oder mit Bumerang-Effekten verbunden sind. Damit ist gemeint, unter anderem, dass 2/3 aller Elektroautos heute Zweit- und Drittwagen sind. Das heißt, Leute, die ein normales Auto haben und denen gesagt wird, Elektroautos sind geil, sind grün, sind super, denen gesagt wird, ihr kriegt noch Mehrwertsteuer erlassen, denen gesagt wird, ihr kriegt 5.000 oder 7.000 Euro Zuschuss bezahlt, denen gesagt wird, ihr könnt in Norwegen zum Beispiel auf den Busspuren einen Staus vorbeiziehen, was Scheuer auch in Deutschland einführen will, denen gesagt wird, ihr kriegt freie Parkplätze, da wo kein Parkplatz sonst da ist für Elektroautos, denen gesagt wird, Strom kriegt ihr gratis an Ladesäulen, in Norwegen sogar noch, denen gesagt wird, ihr könnt die Fähren gratis benutzen, die kaufen ein Elektroauto zusätzlich, um mit grünem, gutem Gewissen einkaufen zu gehen. Elektroautos sind im starken Maß aufgrund der Parameter lange Ladezeit, kurze Reichweite, hoher Preis, statt Wagen für die Mittelklasse und nicht Wagen, die ersetzen andere PKWs. Weswegen ich beim fünften Punkt sage, Elektromobilität ist immer verbunden mit einem Rechen- und Denkfehler, der einer Grundschülerin eigentlich nicht würdig ist. Ein Denkfehler darin besteht, dass gesagt wird, es geht darum, den Anteil von Elektroautos am Verkauf, am Bestand und so weiter zu erweitern. Das Klima, dem Klima ist es scheißegal, was Anteile waren, was hochkommt. Für das Klima ist relevant, was die Summe an Tonnen von CO2-Emissionen ist. So, wir jetzt wissen, dass im letzten Jahr der Anteil von Elektroautos im Verkauf in Deutschland von 1% oder 0,8% auf 1,6% gestiegen ist, das ist scheißegal. Beim letzten Jahr zwar 80.000 neue Elektroautos auf den Markt kamen, aber 600.000 normale Pkw auch auf den Markt kamen. Von beiden gehen CO2-Emissionen aus. Wenn wir wissen, dass in China im letzten Jahr der Anteil von Elektroautos von 2 auf 5% gestiegen ist, muss man wissen, zwar hatten China wurden 2 Millionen Elektroautos im letzten Jahr verkauft, aber 18 Millionen normale Diesel- und Benzin-Pkw. Muss man wissen, dass auf der Welt heute 950 Millionen Pkw es gibt, Diesel- und Benzin-Pkw, im Jahr 2025, die nächsten 7 Jahre sind ziemlich wichtig für die Entwicklung des Klimas, im Jahr 2025 wird nach allen Berechnungen die Zahl dieser Autoflotte weltweit von jetzt knapp 1 Milliarde auf 1,3 Milliarden normale PKWs gestiegen sein, plus obendrauf als schmutziges Sahnehäubchen nochmal 150 Millionen Elektro-PKW. Und alle emittieren natürlich CO2, auch wenn ein Elektroauto gemessen an einem normalen PKW vielleicht 20, vielleicht 30% Reduktion bringen könnte. Sechstes Nein. Elektroautos sind deswegen nicht nachhaltig, weil mit einer Elektroautoflotte nicht nur unsere Abhängigkeit von Öl bleibt, eine Problematik von Öl weiter da ist, weil die Autoflotte nicht verkleinert wird, sondern sogar weiter steigt, sondern weil mit Elektroautos wir die Abhängigkeit von Öl ergänzen um die Abhängigkeit anderer knapper Rohstoffe, also Abhängigkeit von Kupfer. Ein Elektroauto braucht dreimal mehr Kupfer als ein normaler PKW. Die Abhängigkeit von Lithium, die Abhängigkeit von Kobalt, die Abhängigkeit von seltenen Erden. Das heißt, alles Abhängigkeiten, die verbunden sind mit riesigen Problemen, mit Umweltproblemen, Umweltzerstörung, unter anderem verbunden mit riesigen Wasserverbräuchen, im Fall von Lithium, aus dem Boden herausspülen, verbunden sind mit Kinderarbeit in Kriegen im Kongo, im Fall von Kobalt, verbunden sind mit nochmal dem gleichen Modell, dass unsere relativ absurd hohe motorisierte Mobilität gespeist wird von knappen Ressourcen aus der dritten Welt. Siebtes Nein. Wenn alles das, was ich vorgetragen habe, jetzt 6-mal Fake News wären, wenn ich jetzt wirklich 6-mal Stuss erzählt hätte, dann bleibt doch trotzdem siebtens der Tatbestand bestehen, dass alle Autos, egal was der Antrieb ist, Systemnachteile haben, die uns raten lassen, dass ein Setzen auf Automobilität ein Riesenproblem ist. Systemnachteile, die darin bestehen zum Beispiel, dass ein Auto immer, egal ob Brennstoffzelle, Diesel, Benzin oder Elektroauto, 4-mal mehr Fläche braucht für die gleiche Leistung mit einem öffentlichen Verkehrsmittel. Dass ein Auto immer, egal was der Antrieb ist, Brennstoffzelle, Diesel, Benzin oder elektrisch, immer 20-mal mehr Fläche braucht als die gleiche Leistung mit einem Fahrrad. Oder 100-mal mehr Fläche braucht als eine gleiche Leistung zu Fuß. Die Nachteile bleiben da. Elektroautos heißen auch, egal was der Antrieb ist, dass wir immer mit konfrontiert sind mit einem riesigen Blutzoll, der komischerweise immer kaum groß erwähnt wird. Nämlich 1,2 Millionen Tote im Jahr in der Welt. In der Europäischen Union 35.000 Tote im Jahr. In Deutschland 3.300 Tote im Jahr. Und dieser Blutzoll ist nicht ein Preis der Mobilität ganz abstrakt, sondern der konkrete Preis dieser spezifischen Mobilität, die wesentlich mehr Tote und Verletzte produziert als andere Verkehrsarten. Elektromobilität heißt auch, dass egal was der Antrieb ist, die durchschnittliche Geschwindigkeit im Verkehr mit Autos von Jahr zu Jahr langsamer wird, weil je mehr Autos, egal ob Brennstoffzelle, Diesel, Benzin, elektrisch, je mehr Autos, desto langsamer ist der Verkehr. Wir haben heute US-amerikanische Städte wie Los Angeles, in denen die Geschwindigkeit im Jahr gemessen im Autoverkehr bei 12 bis 13 km/h liegt. 12 Stundenkilometer durchschnittliche Geschwindigkeit, das ist die Geschwindigkeit eines unsportlichen Fahrradfahrers. Es mag in Berlin vielleicht 20 sein, in Wuppertal vielleicht 25 sein, weiß ich nicht genau, aber von Jahr zu Jahr sinkt die Geschwindigkeit. Je mehr Autos, egal was die Antriebe sind, desto langsamer. Also wenn alle Autos in Los Angeles, alle Teslas wären oder alle Renault Zoe wären oder alle Nissan Leaf wären, also Elektroautos wären, dann bleibe ich dabei, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit in LA bei 12 km/h angelangt ist. Last but not least, wenn man wirklich sparen wollte bei den CO2-Emissionen, möchte ich darauf hinweisen, dass vor 15 oder vor 10 Jahren alle Autokonzerne gesagt haben, sie würden jetzt das 2- oder 3-Liter-Auto auf den Markt bringen. 2- oder 3-Liter-Auto heißt, die Reduktion des jetzigen Verbrauchs von 8 Liter im Durchschnitt oder 7,9 Liter im Durchschnitt auf 3, auf ungefähr 40% oder 35% der jetzigen Emissionen oder jetzigen Verbräuche. Eine solche Reduktion auf 40% wird niemals, selbst wenn alle Autos der Welt ersetzt werden würden durch Elektroautos, wäre die Einsparung maximal 20%. Man könnte lässig heute sagen, dann baut doch bitte euer 2- oder 3-Liter-Auto. Was damals der Milliardär Piëch vorgeführt hat, der fuhr damals mit einem 3-Liter-Auto, 2,5-Liter-Auto von Salzburg, seinem Milliardärsitz, nach Wolfsburg auf die Hauptversammlung und sagte, prima gelaufen, wir bauen jetzt das 2-Liter-Auto. Das wird nicht gemacht, weil man daran wenig verdienen kann, weil man bei Elektromobilität wesentlich mehr verdienen kann. Jetzt ist die Frage, wenn das alles stimmt, was ich vortrage, warum wir trotzdem von Umweltverbänden, von Grünen ganz massiv, von der Merkel-Regierung, von der SPD, 1 Million neue Ladesäulen brauchen wir, beschlossen worden, ja, gesagt, Elektromobilität wäre eine Perspektive. Ich sage, die Antwort ist einmal, das ist einfach wieder eine Möglichkeit zu sagen, wir machen weiter so, eine tolle Entschuldigung. Zweitens ist es ganz wichtig, im Kopf zu behalten, die Macht der Autolobby, die sie immer wieder als neue bewiesen hat und die ihre neuen Ideen einfach durchsetzen kann. Und das Dritte ist, es geht nicht um das Klima, sondern es geht um China. Zum Ersten. Ich bin alt genug, um zu wissen, dass seit den 70er Jahren alle 1,5 bis 2 Jahrzehnte die Autoindustrie dann, wenn sie in der Krise war, einen Reformpups, einen Reformfurz gelassen hat. Und immer dann alle sagten, okay, die haben eine Lösung. Also, 70er Jahre, Katalysator. Der Katalysator löst alle Probleme. 80er Jahre, Waldsterben, mal gucken, ob es ein Tempolimit sinnvoll wäre. Großversuch Tempolimit 100, wurde nicht eingehalten, aber gesagt, okay, Richtgeschwindigkeit, 130 wird eingeführt. 90er Jahre wurde gesagt, der Milliardär Hayek, der die Swatch-Uhr erfunden hat, der wird ein Swatch-Car machen, ein Stadtautochen, schnuckelig, klein, was quer einparken kann und so weiter. Es gab 2 Jahre Diskussion, baut VW oder Daimler oder BMW den Swatch Car. VW hat schon eine Gesellschaft gegründet, die Swatch Car Company, hat er nicht bekommen. Am Ende hat Daimler das gebaut als Smart, was auch nicht elektrisch war, aber was klein, schnuckelig war und quer einparken konnte. Und vor allem die PKW-Zahl nochmal in den Städten erhöht hat. In den Nullerjahren hatten wir Biosprit. Biosprit bringt die Lösung, wo sogar Umweltverbände gesagt haben, ja, Biosprit, Agrokraftstoffe, die könnten CO2-Emissionen reduzieren, war nicht der Fall, ist heute kein Thema. Obwohl, wenn ihr tanken geht, immer jetzt schon, nicht nur bei E10, bei jedem Benzin, bei jedem Diesel, zwischen 10% und 20% Biosprit drin ist, wo massenhaft in der dritten Welt Regenwälder abgeholzt werden, dort agrarische Stoffe angebaut werden, die versprittet werden, in unseren Kraftstoff reingepackt werden. Wir haben jetzt einen neuen Reformfurz Elektromobilität, wo wieder die Gefahr ist, dass alles sagen, die haben ja eine Lösung, man kann weitermachen. So, auch IG Metall-Leiter, das ist eine Lösung, wir müssen auch als IG Metall draufsetzen. Zweiter Aspekt, die Macht der Autolobby. Die weltweite Wirtschaft ist nicht nur bemessen nach Dollar und Yen und Pound Sterling und Euro, sondern auch nach der stofflichen Konzentration. Es gibt zwar eine Finanzwirtschaft, die den ganzen Laden weitgehend kontrolliert, mit allen möglichen großen Finanzhaien, aber die sind letzten Endes auch beteiligt an der stofflichen Produktion. Wenn man jetzt die 500 größten Konzerne der Welt nimmt, die Global 500, bei den 500 größten Konzernen der Welt sich anschaut, wie viele Konzerne sind Ölkonzerne, ölverarbeitende Konzerne und Autokonzerne. Und diese Gruppe, Öl, Ölverarbeitung, Auto, als Anteil der 500 größten Mist, da kommt raus, zwischen 25% und 30% des addierten Umsatzes der 500 größten entfällt nur auf Öl, Ölverarbeitung, Auto. Und dieser Anteil, diese Gruppe, diese Machtgruppe der stofflichen Produktion, Öl, Ölverarbeitung, Auto, wächst von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, wird nicht kleiner. Und davon hängt ab eine riesige Lobby, die vor allem in den großen Autoländern, das sind nicht viele, das sind USA, Japan, Südkorea, Frankreich, Italien und Deutschland und China, die in diesen Autoländern die Lobby der Politik massiv bestimmen. Die Linke hat eine Anfrage gemacht, wie oft sich Frau Merkel mit wem gemeinsam trifft. Es kam raus mit Abstand am meisten mit den Autokonzernen, wo sie Gespräche hat und so weiter, also hinter der informellen Gespräche führt. Diese Autoindustrie ist nicht primär so stark wegen der Jobs. Im Maschinenbau arbeiten auch in Deutschland wesentlich mehr Menschen als in der Autoindustrie. Maschinenbau 1,2 Millionen, Autoindustrie 800.000. Weltweit arbeiten in der Textilbranche 3-mal mehr Menschen, vor allem Frauen, als in der Autobranche. 40, 50 Millionen Frauen ungefähr arbeiten in der Textilbranche, ungefähr 10 bis 12 Millionen nur in der Autobranche weltweit. Aber sie ist vor allem mächtig aufgrund dieser Zusammenballung auf einige wenige Länder und die Konzentration in ungefähr 12 Konzernen. Dritte Ebene, es geht nicht um das Klima, es geht um China. China ist heute, wie ihr wisst, die stärkste Exporteur der Welt. China ist heute die zweitgrößte Ökonomie der Welt nach den USA. Und China hat heute den größten Absatzmarkt für Autos. China ist heute führend in fast allen Branchen der Welt. Also mein PC ist ein Chinese, Lenovo. Lenovo ist mit Abstand der größte PC- und Tablet-Hersteller der Welt. Während Huawei Handy noch hat, trotz des Kriegs von Trump gegen Huawei, weiß, dass Huawei absolut konkurrenzfähig ist mit Samsung oder mit Apple. Deswegen macht Trump den Krieg gegen Huawei und hält die Tochter des Huawei-Gründers weiterhin Hausarrest in Kanada. Im Bereich der Hochgeschwindigkeitszüge sind die Züge von CRRC, ein chinesischer Hightech-Hochgeschwindigkeitszughersteller, absolut konkurrenzfähig mit denen von Siemens, Bombardier oder Alstom. Aber es gibt keinen einzigen chinesischen führenden Weltmarkt konkurrenzfähigen Autokonzern. Kein einziger. Das heißt, wenn wir die 12 Konzerne der Autoindustrie anschauen auf der Welt, dann heißen die Toyota Platz 1, VW Platz 2, Renault mit Nissan Platz 3, Hyundai Südkorea Platz 4, General Motors und Ford 5 und 6 in den USA, Platz 7 Honda, Platz 8 Fiat Chrysler, Platz 9 Peugeot, Citroën, Opel, Platz 10 Suzuki mit der indischen Tochter Maruti, Platz 11 SAIC. SAIC kennt kein Schwein, heißt Shanghai Automobile International Corporation. und Platz 12 Daimler. Wenn er fragt, wo ist BMW, sage ich Platz 13. SAIC, wie gesagt, ist rein auf China beschränkt, macht ein Joint Venture mit VW, bei unserer VW auch, aber VW zählt dann getrennt. Aber die Autos von SAIC spielen keine Rolle. Der einzige chinesische Autokonzern, der eine gewisse Rolle spielt, der bekannt wurde, ist Geely. Geely hat Volvo aufgekauft, Volvo Car, hat dann Volvo Truck, also Volvo LKW, noch einen Anteil von 10%, glaube ich, und hat gleichzeitig bei Daimler 10% gekauft. Geely ist Milliardär, privat. Kapital, Li Shufu heißt der Mann, aber Volvo ist ein Spezialauto für Studienräte, Rechtsanwälte, Lehrer und so weiter. Hat im Jahr ungefähr 600.000 Autos nur Produktion, während VW 10 Millionen hat. Ist also weit abgeschlagen auf der Rangliste der größten Konzerne der Welt. Aber nochmal, könnte es sein, dass Geely sowas werden könnte. Die chinesische Staatsführung und Parteiführung hat klipp und klar gesagt, dass sie das Feld der Autoindustrie aussucht, um da einen konkurrenzfähigen Autokonzern, ein Chinese, zu schaffen und dass dabei die Elektromobilität ihre Plattform sein wird. Ich zitiere Financial Times, 11. Juli 2017. Chinas Staats- und Parteiführung hat die Autoindustrie und hier vor allem den NEV-Sektor, das heißt New Energy Vehicles, das sind Elektroautos, hat und hier vor allem den NEV-Sektor als eine von 10 Industrien identifiziert, in der China einen nationalen Champion schaffen muss, der auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig ist. Zitat Ende. Um das zu erreichen, haben die Chinesen zunächst mal, ähnlich wie die Norweger und die Deutschen, massive Incentives, also Anreize geschaffen, Geld gegeben und so weiter, um Elektroautos zu kaufen. Hat auch nicht funktioniert, wie bei uns auch nicht. Kaufen wenige Leute, weil es lohnt sich nicht, ist teuer und so weiter. Aber dann haben sie am 1.1. dieses Jahres die Elektroautoquote eingeführt. Am 1. Januar dieses Jahres gilt in China 10% aller produzierten, aller verkauften oder aller importierten PKWs müssen Elektro-PKWs, also Elektroautos oder Hybridautos sein. Im nächsten Jahr 12%, dann vielleicht mal 15%. Mehr wollen sie auch nicht. Die wollen nicht weg vom normalen Auto, aber von Jahr zu Jahr mehr Anteil. Ihr erinnert euch an den, glaube Punkt 4 oder 5, wo ich sage, Anteil ist eigentlich nicht relevant fürs Klima. So, VW verkaufte im letzten Jahr 4,5 Millionen Autos in China. Und zwar im Land selber produzierte VW-Modelle. Importiert sind relativ wenig. Also müsste VW in diesem Jahr 450.000 Elektro-PKWs in China verkaufen. Das kann VW nicht momentan. Kein Problem. Der Chinese hat Tetzel gelesen, ein Mönch aus dem Mittelalter. Tetzel hat geschrieben, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das heißt, VW kann sich freikaufen, wie im Mittelalter. VW zahlt Strafgelder, um weiter schmutzige, normale PKWs in China absetzen zu können. Milliardenbeträge. Alle, Toyota, General Motors, Ford, Hyundai, VW, zahlen diese Strafgelder. Das heißt aber, die haben keinen Bock darauf, jahrzehntelang Strafgelder zu zahlen. Ich habe gesprochen auf der Hauptversammlung von VW im Mai dieses Jahres im Citycube in Berlin. Ich habe eine Aktie, eine kritische Aktie. Und ich habe da den VW-Boss gefragt, wann kann VW diese 10%-Quote erfüllen? Die Antwort war in 2 Jahren. Als VW zahlt das 1-2 Jahre Strafgelder, dann haben sie in China und weltweit so große Elektro-PKW-Kapazitäten gebaut, um diese Quoten, dann vielleicht von 5 Millionen 500.000 erfüllen zu können. Das ist der entscheidende Hintergrund und nicht primär die Frage von den Abgasen in Städten. Es kommt dazu natürlich, dass die chinesischen Städte total schlechte Luft haben, aber die Zahl der PKW wird sich nicht reduzieren. Es kann nur sein, dass die neuen PKWs, die in Kanton, Shanghai, Peking und so weiter auf die Straßen kommen, dass die Elektro-PKWs sein werden, die dann aber in den Städten zwar keine Emissionen haben, aber da 70% des Stroms in China fossiler Strom sind, wird die CO2-Emission auf dem Land sein und nicht in der Stadt sein. Die Bilanz lautet 3 Punkte. Erstens, Elektromobilität ist eindeutig kein Mittel, um die CO2-Emissionen weltweit oder regional in China oder Europa oder in Deutschland zu reduzieren. Elektromobilität wird primär dazu führen, dass noch mehr PKWs da sein werden, dass zusätzlich vor allem Stadt-PKWs da sein werden, dass primär da, wo Autos keinen Platz haben sollten, wo sie noch mal mehr Platz wegnehmen werden, noch mal mehr Platz weggenommen werden wird durch Stadtautos, Elektroautos und so weiter. Zweitens, es geht bei Elektromobilität in erheblichem Maße um die Industriepolitik von China. Das ist unter Kapitalisten gerechtfertigt, das würden die USA und Europa auch so machen, gegenseitig Quoten machen und sich erpressen. Das kann man nachvollziehen von der innerimperialistischen Logik her, aber man muss verstehen, es hat nichts mit Klima, nichts mit CO2-Emissionen zu tun. Es geht primär um einen Machtkampf international, wer sich wo mit welcher Art Autos durchsetzt. Dritter Punkt, das alte Machtkartell, was ich beschrieben habe, also Ölkonzerne zusammen mit Autokonzernen, was in erheblichem Maß die Weltpolitik bestimmt, wird im Fall von Elektromobilität ergänzt werden, verstärkt werden durch die Rohstoffkonzerne, die bei Kupfer, bei Lithium, bei Kobalt, bei seltenen Erden entscheidend sind. Die Rohstoffkonzerne, die brutalsten Konzerne der Welt sind, die in der dritten Welt primär massiv auf Kinderarbeit, Kriegen basieren. Das ist Glencore in der Schweiz, Rio Tinto in Großbritannien, Billington in Australien und Vale in Brasilien. Ich nenne mal nur ein paar, die jetzt in den Global 500 auch da sind. Die waren das Kartell, also Ölauto, ergänzen um Bergbaukonzerne, die nochmal mindestens so brutal sind in ihren Ausbeutungsmethoden. Wenn dann gar noch autonomes Fahren dazukommen würde, und Google wird kein eigenes Auto bauen, die werden primär die Elektronik in die Autos reinsetzen, ähnlich anderen IT-Konzerne, dann wird nochmal das Machtkartell Ölauto Rohstoffkonzerne ergänzt werden um die IT-Konzerne, die natürlich eine riesige Macht in der Welt auch haben. Das heißt, wenn wir jetzt über die Verkehrswende reden, dann muss zunächst mal als Oberbegriff alles getan werden, um die Zahl, die absolute Zahl der Autos zu reduzieren bei der Verkehrswende und primär die grünen Verkehrsarten, also zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren, öffentlichen Verkehr benutzen, die zu stärken. Und die roten Verkehrsarten, Autoverkehr und Flugverkehr, zu reduzieren. Das muss das oberste Ziel sein. Ich habe dazu in meinem Buch mit dem Elektroauto in die Sackgasse auf den letzten 20 Seiten ein ausführliches 12-Punkte-Programm entwickelt, wo jeder Punkt dann entsprechend 2-3 Seiten erläutert wird und wissenschaftlich belegt wird. Ich möchte die 12 Punkte kurz nennen und dann, aber nicht alle ausführen, dazu reicht die Zeit nicht, und dann auf 3-4 Punkte noch kurz eingehen. Erster Punkt, der Verkehrsmarkt muss völlig anders geordnet werden. Nicht durch eine Ökosteuer, die lehne ich ab, sondern primär durch eine andere Struktur des Verkehrsmarktes, weil der jetzige Verkehrsmarkt systematisch das Auto und Fliegen begünstigt und systematisch zu Fuß gehen, Fahrradfahren oder Verkehrsmittel benachteiligt. Also nur ein Beispiel. 2/3 aller Autos, die neu auf den Markt kommen von deutschen Herstellern in Deutschland, sind Geschäftswagen. 2/3 aller Autos, die neu auf den Markt kommen in Deutschland, von deutschen Herstellern, sind Geschäftswagen, steuerlich massiv subventioniert. Das muss weg. Das Privileg von Geschäftswagen. Kerosin wird nicht besteuert und so weiter und so weiter. Zweiter Punkt, wer in Deutschland von Verkehrswende redet und dabei von Tempolimit schweigt, muss die Schnauze halten. In Deutschland ist absolut zentral, dass wir Tempolimit fordern. Grüne Umweltverbände sagen, das ist höchstens in der Fußsohle, irgendwo unten drunter. Ja, ja, bräuchten vielleicht, ja. Sie machen keine Kampagne. Es gibt eine klare Mehrheit für Tempolimit seit den 70er Jahren in Westdeutschland, in Gesamtdeutschland sowieso. Wird nicht gemacht, obwohl wir das einzige Land der Welt sind, zusammen mit Afghanistan, wo es keine Tempolimits gibt. Was jedes Jahr heißt, nicht nur, dass man 5 bis 6 Millionen Tonnen CO2 sparen könnte und reduzieren könnte, sondern auch heißt, dass jedes Jahr zwischen 300 und 700 Menschen getötet werden oder weniger getötet werden würden, wenn man ein Tempolimit von 120 auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen und Bundesstraßen und 30 in Wohngebieten einführen würde. Dritter Punkt, notwendig ist eine Politik der kurzen Wege, darauf gehe ich nachher ein. Vierter Punkt, notwendig ist die Förderung des nicht motorisierten Verkehrs, darauf gehe ich nachher ein. Fünfter Punkt, notwendig ist Nulltarif im ÖPNV. Das heißt, systematischer Nulltarif im gesamten ÖPNV, der, wenn er eingeordnet ist in ein gesamtheitliches Konzept, nicht heißt, dass der ÖPNV sich verdoppelt, verdreifacht, das wäre eine relativ große Geschichte, sondern heißen würde, dass er um 30-40% steigen würde, damit ist auch finanzierbar. Fünfter Punkt, natürlich Ausbau des ÖPNVs, habe ich glaube einen Punkt vergessen, also sechster Punkt wäre Nulltarif, fünfter Punkt Ausbau ÖPNV. Siebter Punkt, die Eisenbahn muss in der Fläche ausgebaut werden und nicht primär ausgebaut werden, mit Hochgeschwindigkeitsstrecken, also im Prinzip ist das Prinzip Deutschland-Takt sinnvoll, wobei es nicht umgesetzt werden wird von der Bundesregierung, müssen wir vor allem uns in der Richtung engagieren und primär muss auch die Schienennetz wieder mindestens auf den Stand von 1994 gebracht worden. Seither, seit der Bahnreform, wurden 7000 Kilometer Strecken abgebaut. Achter Punkt, wir brauchen eine Elektrifizierung der Bahn zu 100%. Die Bahn muss 100% elektrisch fahren und die 2 Traktionen Diesel und elektrisch auf eine Fraktion nur elektrische Loks reduziert werden. Das ist machbar. Die Schweiz hat seit 3 Jahrzehnten reine elektrische Betriebe. Das ist ein riesiger Gewinn, weil damit theoretisch der gesamte Strom Ökostrom sein könnte. Und vor allem auch deswegen wichtig, weil Synergieeffekte da sind. Zum Beispiel in meinem Kaff in Wilhelmshorst bei Berlin ist zwar Oberleitung da, aber die meisten Züge, Güterzüge, Personenzüge, fahren mit Diesel. Warum? Weil irgendwo im Netz ein Dieselteil da ist. Dann fahren sie durchgehend bis Berlin rein mit Diesellokomotiven, weil es sich nicht lohnt, die Lok irgendwo zu wechseln auf der Strecke. Wenn alles elektrisch ist, dann fahren alle Lokomotiven mit Diesel, wie nochmal in der Schweiz es längst der Fall ist. Neunter Punkt, die Fahrpreise bei der Bahn müssen einmal im Mittelpunkt haben die Normalpreise. Zweitens, die Normalpreise um 30% gesenkt werden. Und drittens, die Bahncard 50 halb so viel kosten wie heute, ungefähr 125 Euro im Jahr kosten, dass massenhaft ein Millionenpublikum sagen würde, wir halbieren die Bahnpreise, die dann noch deutlich günstiger als heute sind. Auch das ist konkret heute da. Die Schweiz hat ein Ticket, das heißt Halbtax-Ticket, was ähnlich ist wie die Bahncard 50, aber das viel mehr Funktionen hat, viel mehr Städte ergreift und so weiter. Dieses Halbtax-Ticket der Schweiz kostet nur 130, 140 Franken, ungefähr 120, 125 Euro. Dieses Halbtax-Ticket in der Schweiz haben 2,5 Millionen Schweizerinnen und Schweizer. Da die Schweiz so ein Zehntel so viel Einwohner hat von Deutschland, nämlich 8 Millionen, müssten bei uns 25 Millionen Menschen die Bahncard 50 haben. Das haben sie aber nur 1,75 Millionen. Wenn 25 Millionen Deutsche die Bahncard 50 hätten, dann hätten wir auf einem in Massenerscheinung günstige Bahnpreise, Halbierung, wo massenhaft auf die Maschine umgestiegen werden würde. Zehnter Punkt. Ich trete ein für ein europaweites Bahnnetz, was machbar ist mit Nachtzugsystem. Wir haben dafür in der Zeitschrift Luna Park in der Sondernummer das Projekt Luna Liner entwickelt, wie ein europaweites Nachtzugsystem aussehen könnte, von Fachleuten erarbeitet, wie die Züge fahren könnten. Da hätte man gekonnt oder könnte man in Berlin im Nachmittag um 16 Uhr losfahren, wäre am nächsten Nachmittag um 2 Uhr in Lissabon und könnte auf dem Rossio-Platz ein Espresso trinken. Damit könnten die gesamten innereuropäischen, ich rede nicht von innerdeutschen, die innereuropäischen Flüge auf die Schiene verlagert werden. Elfter und vorletzter Punkt. Ich trete ein für eine Reduktion des Güterverkehrs und dann erst Verlagerung. Dazu sage ich noch was. Und letzter Punkt, zwölfter Punkt. Ich trete ein für eine Vergesellschaftung, für ein unter öffentlicher Kontrolle stellen der gesamten Autobranche, der Autokonzerne. Ganz einfach. Zu ein paar Punkten. Einmal kurze Wege. Ich habe im Jahr 1986, als ich dieses Buch Eisenbahn und Autobahn schrieb, damals eine Entdeckung gemacht, die mich ziemlich umgekrempelt hat. Ich habe damals auch mein Auto abgegeben und lebe seither ohne Auto. Die Entdeckung war ein Mann, ein Jude mit namens Martin Wagner. Dieser Martin Wagner hat in den 20er Jahren in Berliner Verkehr organisiert. Musste fliehen wegen der Nazis, ging nach New York. Er hat dann in den 50er Jahren eine Arbeit geschrieben, wo er New York als Autostadt vergleicht mit Berlin als Fußgänger-, Fahrrad- und öffentliche Verkehrsmittelstadt. Und sagt, verrückt, die New Yorker, obwohl sie Auto fahren, und die Berliner haben das gleiche konstante Verkehrsbedürfnis von 1000 Zielbewegungen pro Jahr. Der Satz heißt, dann verallgemeinert, von ihm so geschrieben, das Verkehrsbedürfnis eines Menschen westlicher Zivilisation beläuft sich pro Jahr und Nase auf ein konstantes Ziel, auf ein konstantes Verkehrsbedürfnis von rund 1000 Zielbewegungen, von denen 650 fußläufigen Charakter hätten, wenn sie im Verkehrsplaner richtig geplant worden wären. Zitat Ende. Ich las, sagte, verrückt, kann nicht sein. Ja? Ich habe nachgeguckt, stimmt, auch wir, auch ihr in Wuppertal, habt im Jahr 1000 Bewegungen, die qualitativ definiert werden. Und zwar nach 5 Bewegungsarten, immer hin und zurück extra gerechnet. Also, Menschen, die im aktiven Arbeitsleben sind, haben 5-mal die Woche einen Weg zur Arbeit und zurück. Menschen, die in Ausbildung befindlich sind, haben 5-mal die Woche einen Weg zur Ausbildung und zurück. Abzüglich dann Urlaub oder Semesterferien und so weiter. Ja? Es gibt drittens Einkaufsarten. 2 bis 3-mal zum Einkaufen und zurück. Es gibt viertens Freizeitwege. 2 bis 3-mal die Woche ein Freizeitweg ins Kino, ein Freizeitweg im grünen Bereich, ein Freizeitweg in einem Café und so weiter, hin und zurück. Es gibt fünftens Urlaubswege, 1-mal oder 0,7 Mal im Jahr hin und zurück, bei Jappis vielleicht 3-mal im Jahr. Dann gibt es eine feministische Kritik an diesen 5 Verkehrswegen, Beschreibungen, die heißt, es gibt neue Wege heute in der Autogesellschaft. Frauen vor allem müssen Begleitwege machen, müssen Kinder zur Kita, Kinder zur Schule, Kinder zum Tennisspielen, Kinder zum Tischtennisspielen, Kinder zum Tanzkurs und so weiter fahren und zurück. Aber wenn ihr jetzt hinterher im Bierdeckel in der Kneipe mal kurz aufschreibt ungefähr, wie viele Wochen ihr im Jahr arbeitet oder wie viele Wochen ihr im Jahr Ausbildung habt oder wie viele Wochen als Rentner irgendwo hingeht und so weiter, wie viel auf der einkauft, kommt ihr auf 900 bis 1100 Bewegungen im Jahr. Aber wenn ihr jetzt sagt, in den 60er, 70er Jahren, falls ihr alt genug seid, und wenn ihr das wisst, habe ich viel weniger Kilometer zurückgelegt als heute. Wenn ich euch sage, ja, in den 60er, 70er Jahren hat ein westdeutscher Bürger, eine westdeutsche Bürgerin im Jahr 6.500 bis 7.000 Kilometer motorisiert zurückgelegt. Heute legt eine Wuppentalerin, ein Wuppentaler, ungefähr 12.000 bis 13.000 Kilometer im Jahr motorisiert zurück. Dann ist die Erklärung nicht, dass ihr mehr Wege zurücklegt, sondern primär, dass die Entfernungen von A nach B sich verdoppelt haben, verdreifacht haben. Ja? Nicht mehr um die Ecke einkaufen, nicht mehr im Nahbereich Arbeit zu haben, Zwergschulen wurden geschlossen, zusammengelegt in Großschulen und so weiter. Vor allem Freizeitwege, die machen die Hälfte aller Wege aus, die Hälfte aller Kilometer aus. Freizeitwege haben sich verdreifacht. Also wenn ich in die Gegend gehe, in die Stadt gehe, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin und immer dran gucke, wo meine Mutter mir sagte, nach der Schule, geht raus zum Rollerweiher, zum Wäldle, zum Riesenbach und dann, wenn die Kirchenglocken läuten, kommt er zurück. Wenn ich mir heute die Plätze angucke, wo ich gespielt habe in Ravensburg, ist alles Beton. Da gibt es keinen Rallenweiher, gibt es keinen Riesenbach. Das ist alles zu mit Umgehungsstraßen, mit Lagerflächen und so weiter. Da musst du über diese Betonflächen rausgehen, um Erholung ins Grüne zu kommen. Das heißt, auch da haben sie die Wege massiv erhöht, primär aufgrund der Autogesellschaft. Das heißt, ein wichtiger Punkt wäre, dass eine Strukturpolitik gemacht wird, die die Nähe priorisiert, also favorisiert, unterstützt und umgekehrt die Weite bepreist. Also wenn IKEA am Autobahnkreuz ein Möbelladen eröffnet und die jetzt sogar einen Vorteil haben, weil da billiger Grund und Boden ist, ist umgekehrt, die müssen mehr zahlen, weil damit Verkehr produziert wird, weil die das Autobahnkreuz und die Fahrten bezahlen müssten und nicht umgekehrt, dass sie verbilligt sind, die Tante Emma verteuert wird in Wuppertal um die Ecke und damit kaputt geht. Zweiter Punkt, Fahrradverkehr und nicht motorisierter Verkehr. Als ich in den 80er Jahren die ersten Arbeiten schrieb zum Thema Autogesellschaft und alternative Verkehrsplanung, da habe ich geträumt davon, dass der Autoverkehr, dass der Radfahrverkehr mal 12% Anteile wieder ausmachen könnte. Damals waren es 7-6% maximale Anteile. Als ich dann im Jahr 2009 die Weiterverarbeitung von einem Buch schrieb, das heißt Verkehr, Umwelt, Klima, die Globalisierung des Tempowahns, 2009, da träumte ich davon, dass der Fahrradverkehr auf 20% in einigen Städten gesteigert werden könnte. Heute sage ich, die Träume sind alle wahr geworden. Ja? Wir haben heute Städte, in denen von allen Wegen im Jahr wieder 50% mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Und zwar große Städte, größer als Wuppertal. Wir haben Kopenhagen, Den Haag, Amsterdam, wo mehr als 50% aller Wege der Bürgerinnen und Bürger mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Groningen sogar mehr. Münster immerhin 40%. Das heißt, wenn wir uns mal grob überlegen, wie eine Musterstadt aussehen könnte und sagen würden, es müssen ja nicht unbedingt 50% sein, aber 35% wird absolut machbar sein, in der Regel, dass Fahrradverkehrsanteil sein kann. Das heißt, dazu kommt dann rund 20-25% Fußgängerverkehr, was machbar ist in Städten heute. Dann kommt dazu mindestens 30%, eher 40% könnte ÖPNV einnehmen. Zürich hat 45% heute schon, ja? Dann kommst du auf einen Anteil von Fahrradverkehr, Fußgängerverkehr, ÖPNV von 85-95%. Der Rest ist Autoverkehr, ja? 5-10%. Das muss das Ziel sein, das ist auch machbar. Nochmal, kein Traum von mir, 80er Jahre, da war es Traum, sondern heute macht man mit konkreten Beispielen, was erreichbar ist, mit einer sinnvollen, strukturierten Politik in 3, 4, 5 Jahren, die so erreicht werden kann. Und dann ist egal, ob der Autoverkehr Diesel ist, Benzin ist, elektrisch, Brennstoffzelle ist, Carsharing ist, alles denkbar. Oder ein 3-Liter-Auto ist, warum nicht, ja? Das ist aber abdenkbar. Aber nochmal, das ist absolut machbar, dass der Autoverkehr auf 10% Anteil reduziert wird. Es gibt dann Modelle noch für ländlichen Raum, kann ich nachher darauf eingehen, aber es ist nicht so entscheidend. Ein weiterer Punkt, der Güterverkehr. Wenn gesagt wird, der Güterverkehr muss verlagert werden, kann ich nur trocken auflachen. Völlig absurd. Der Güterverkehr auf der Straße kann gar nicht verlagert werden. Wir haben heute 500 Milliarden Tonnenkilometer. Das ist die Zahl Tonnen multipliziert mit der Kilometerzahl. 500 Milliarden Tonnenkilometer Straßenverkehr. Die Schiene hat heute 120 Milliarden Tonnenkilometer. Wenn die Straße auf die Schiene verlagert werden würde, müssen der Schienenkapazitäten mehr als verdoppelt werden, um einigermaßen den jetzigen Straßen-LKW-Verkehr auf die Schiene verlagern zu können. Das geht gar nicht. Da gibt es massiven Bürgerprotest dagegen, wegen Schienenlärm und so weiter und so weiter. Aber wenn man weiß, dass wir gleich viel Milch exportieren, wie wir Milch importieren. Dass wir gleich viel Zucker exportieren, wie wir Zucker importieren. Dass wir gleich viel Tierfutter exportieren, wie wir Tierfutter importieren. Ich habe eine kleine, süße Katze, rote Katze, Sherry. Das ist scheißegal, ob sie britisches oder deutsches Tierfutter frisst. Wenn man weiß, dass alle Walnussbestandteile im Möbelpickeis aus China kommen. Und Europa ist teurer, sich zu bücken, um Walnüsse aufzuheben, weil die Walnüsse am Boden verrecken. Verrotten, kaputt gehen, wird nicht geerntet, es ist billig aus China, die herzuholen. Wenn man weiß, dass wir im Jahr ungefähr 3 Millionen Kälber durch ganz Europa karren, 3, 4 Tage lang, um sie irgendwo in Spanien oder Polen schlachten zu können, lebend, Ja? Dann weiß, wie absurd diese Verkehre sind. Ich habe letzte Woche in Dessau im Umweltbundesamt referiert, eingeladen vom UBA, vom Umweltbundesamt. Selten, dass ich so eine Einladung kriege. Und ich habe denen gesagt, liebe Herren Referatsleiter und so weiter, untersucht doch mal, wie strukturiert der Güterverkehr heute aussieht. Und ihr werdet erkennen, dass mindestens 2/3 des jetzigen Güterverkehrs man sich sparen kann und dadurch regionale Wirtschaften stützen würde. Und wenn man den Güterverkehr auf 2/3 reduziert, 1/3 reduziert, dann kann das Drittel verlagert werden auf Binnenschifffahrt und auf die Schiene. Letzter Aspekt, wenn ich sage, bei Gesellschaften unter öffentlicher Kontrolle stehen der Autokonzerne, möchte ich 2 Daten ins Gedächtnis rufen. Einmal, 1871. Im Jahr 1871 war es so, dass damals die deutsche Bourgeoisie, nicht Karl Marx und nicht die proletarische Bewegung, sondern die Bourgeoisie hat gesagt, die Eisenbahnen sind nicht in der Lage, als private Bahnen ein Flächennetz zu bauen. Die privaten Bahnen bauen primär Köln-Frankfurt oder Königsberg-Berlin oder Dresden-Berlin. Also sie bauen nicht primär Westerwald, Schwarzwald, Harz, Thüringer Wald erschließen. Deswegen müssen die privaten Eisenbahnkonzerne enteignet werden, verstaatlicht werden und eine staatliche Flächenbahn gebaut werden. Das haben sie gemacht. 3-4 Jahrzehnte lang wurde ein flächendeckendes Eisenbahnnetz als staatliches Netz, als Länderbahn, als Reichsbahn aufgebaut, um dann nach dem Ersten Weltkrieg eine Flächenbahn zu haben, die auf dem jetzigen Gebiet der heutigen BRD, also BRD und DDR addiert, ungefähr doppelt so groß war wie das Netz, was wir heute haben, als öffentliche Bahn. Ja, und Sie haben recht gehabt, es geht nur so. Zweites Datum, 8. Juli 1938. Am 8. Juli 1938 gab es eine Geheimkonferenz von Hermann Göring in Karinhall mit den Bossen der Autoindustrie. Mit dem Daimler-Bossen, mit dem BMW-Bossen und mit den Borgward-Bossen. Und Hermann Göring sagte, das abgedruckt in dem Buch Omgus-Bericht der amerikanischen Militärverwaltung in Deutschland, die das entdeckt haben, die Dokumente veröffentlicht haben, schönen Band, der nachlesbar ist beim Greno Verlag. Und Hermann Göring hielt eine Rede, die ist abgedruckt und sagte den Autobossen, wir bereiten den Krieg vor. Krieg heißt, dass die gesamte Industrie auf Kriegsproduktion umgestellt werden muss. Ihr Autokonzernbosse müsst von der zivilen Produktion auf Kriegsproduktion umstellen, und zwar in kurzer Zeit, in 1,5 Jahren, und zwar nicht von Autos zivil, Autos als Geländewagen, sondern von Autos zum Panzerbau, Flugzeugmotorenbau und Munitionsbau. Die Bosse haben genickt. In 1,5 Jahren war die gesamte deutsche Autoindustrie umgebaut auf Kriegsproduktion. Und wenn das möglich war für die Autokonzerne in destruktive Richtung, dann ist es natürlich auch möglich, dass diese Autokonzerne konvertiert werden, unter öffentlicher Kontrolle, in Richtung Lokomotivbau, Waggonbau und andere sinnvolle Produkte einer solchen Verkehrswende. Und wenn jetzt diskutiert wird und gesagt wird, aber die Arbeitsplätze, wenn man sowas vorschlägt, die Arbeitsplätze bei der Autoindustrie müssen doch gerettet werden, sage ich nur, zum Teil werden diese Arbeitsplätze momentan massiv von der Autoindustrie abgebaut, ohne dass wir die Macht hätten, ohne dass die Verkehrswende real umgesetzt werden würde, ohne dass Elektromobilität große Rolle spielen würde bisher. Die großen Autokonzerne haben verkündet, dass bis zu 50.000 bis 70.000 Jobs in den nächsten 2-3 Jahren verschwinden sollen in Deutschland. Ein Hersteller, schätze ich, Opel, wird platt gemacht werden, so wie damals in Bochum schon das Werk platt gemacht wurde. Wir müssen auch wissen, dass die Konzentration auf die Autojobs eine Fehlorientierung ist, weil es so viele andere Jobs gibt, die dann nicht berücksichtigt werden. Also wenn bei der Bahn in den letzten 24 Jahren 200.000 Jobs abgebaut wurden, dann hat danach kein Kran gekränt. Wenn 430.000 Jobs, heute nur noch 180.000 Jobs bei der Bahn da sind, ist ein massiver Verlust, den man konkret merkt. Wenn keine Schalter besetzt sind, wenn massenhaft Bahnhöfe verbrettert sind, vernagelt sind, verpisst sind und damit ganze Strukturen in den Dörfern kaputt gemacht werden, das ist abgebaut worden. Die müssen erhalten werden. Wenn bei öffentlichen Verkehrsbetrieben massenhaft Jobs zerstört wurden, wenn in der Bahntechnik massenhaft Jobs zerstört wurden, dann ist wertvolle Jobs. Oder, was ich bei Fridays for Future immer vortrage, die Zahl der Arbeitsplätze in Kitas, in Kindergärten, in Schulen, in Hochschulen beträgt heute 1,2 Millionen. Wesentlich mehr als in der Autobranche. Wenn jetzt nur die Parameter von Dänemark oder Schweden gelten würden, in Bezug auf die Größe der Gruppen in Kitas, in Bezug auf die Schulklassengrößen in normalen Schulen und Gymnasien, in Bezug auf die Seminare in den Unis, müssen wir 1 Million mehr Menschen in den Bereichen Erzieherinnen, Schüler, Lehrkräfte und Lehrpersonal an Hochschulen. 1 Million mehr. Ja. Oder, wenn wir heute noch 200.000 Menschen in der Landwirtschaft haben, Bauern und Bäuerinnen, und 600.000 Mondscheinbauern, also Bauern, die als Nebenerwerb noch bäuerliche Arbeit machen. Wenn wir nur eine Agrarwende machen würden, die einigermaßen ein bisschen Bio-Landwirtschaft machen würde, bräuchten ja mindestens, dass die Mondscheinbauern zu normalen Bauern werden würden und damit im Grunde auch wiederum ungefähr 1 Million oder 900.000 Menschen Arbeit hätten, wiederum mehr als in der Autoindustrie heute Jobs es gibt. Das heißt, eine Verkehrswende insgesamt und eine Wende im Agrarbereich, Energiebereich würde wesentlich mehr neue Jobs schaffen als die, die in der Autoindustrie in Frage gestellt werden, wobei die zum Teil durch die Autoindustrie selber in Frage gestellt werden. Zum Schluss, der Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Herr Professor Schellnhuber, hat ein Vierteljahr, bevor es Fridays for Future gab, gesagt, ich zitiere, wir steuern in einem Irrsinnstempo auf eine unbeherrschbare globale Situation zu, auf die Klimakatastrophe. Aber viele Medien berichten nur noch mit gequälter Beiläufigkeit darüber. Zitat Ende. Er hat weiter gesagt, es sind durch und durch ein Bürger, eher CDU oder vielleicht SPD, weiß ich nicht genau. Er sagt weiter, er hat jahrzehntelang, 3 Jahrzehnte lang geglaubt, die Politik würde das richten, würde es machen. Er glaubt nicht mehr daran. Die Politik wird es nicht machen. Er glaubt nur, dass eine Weltbürgerbewegung eine Wende 5 vor 12 erreichen kann. Damals, wenn ich damals hier geredet hätte, hätte jeder gesagt, irgendeine Hoffnung, wie junge Menschen könnten zu Hunderttausenden auf die Straße gehen, ist völlig absurd. Die jungen Menschen sind konsumgeil, sind handygeil, sind smartphonegeil, sind wie auch immer, aber nicht ansprechbar momentan. Dass sowas entstehen würde, wie Fridays for Future, war absolut unvorstellbar. Ich habe mir nie vorstellen können, dass meine 14,5-jährige Tochter, die damals nur Fantasy-Romane las, ein halbes Jahr später die Demos in Potsdam mitorganisieren könnte. Das war nicht vorstellbar. Das heißt, wir haben heute Ansätze, sag ich mal, Ansätze einer Weltbürgerinnenbewegung. Aber wir Erwachsenen dürfen nicht sagen, die Kinder werden es schon machen. Ja? Und es war genau so, dass Greta Thunberg das gesagt hat, ich zitiere aus der Financial Times, einem Interview mit Greta Thunberg, die Leute sagen, oh, die Kids retten uns. Das ist völliger Unsinn. Das tun wir nicht. Wir sind viel zu jung, um etwas bewirken zu können. Wir haben nicht mehr die Zeit abzuwarten, bis wir groß und in der Lage sind, Vergleichbares zu bewerkstelligen. Nein, das müssen andere tun. Das müssen die Leute tun, die heute die Macht haben. Die müssen das tun. Zitat Ende. Und Frau Thunberg sagte das im Januar dieses Jahres. Und sie fuhr damals zu den Mächtigen der Welt, nicht nur wie jetzt in New York, sondern sie fuhr damals nach Davos zum World Economic Forum. Sie sagte, sie will es getan haben, auch wenn sie nicht glaubt, dass sie was machen wollen. Sie will es da gesagt haben im Schnee. Und sie fuhr mit der Eisenbahn von Stockholm nach Davos. Ich habe nachgeschaut, Stockholm-Davos hieß damals 5-mal umsteigen, davon 3-mal in Deutschland. Man ahnt, was es bedeutet. Wird nicht funktioniert haben. Aber ich habe auch nachgeschaut, im Jahr 1970 gab es einen durchgehenden Zug von Landquart bei Davos bis Kopenhagen, Nachtzug, mit einmal umsteigen nach Stockholm, durchgehender Zug. Das, was damals möglich war, als ein Beispiel, ist natürlich auch heute möglich wieder herzustellen. Das heißt, ganz zum Schluss, liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich glaube, dass diese Bewegung, die jetzt da ist, total wertvoll ist, dass diese Menschen, diese jungen Menschen, nicht fordern ein bisschen weniger Plastik, dass sie nicht fordern ein bisschen mehr ein paar Elektroautos, dass sie nicht fordern kleine Brötchen, nein, die fordern DGB, die ganze Bäckerei und das müssen wir auch tun. Dankeschön. Applaus